Hallo da draußen und herzlich willkommen zu den Prometheus-Gesprächen. Ich bin Sebastian und wir befinden uns heute in einer Geburtstagsrunde und ich habe, glaube ich, diesen Anfangstick jetzt, glaube ich, zum vierten oder fünften Mal gebracht. Ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt irgendwie geschafft und begrüße zu dieser wirklich wahnsinnig lustigen Runde heute meine zwei Mitstreiter. Einmal dem Fred aus Berlin zugeschaltet. Hallo.
Moin, moin.
Und live aus Düsseldorf, der Udo, hallo.
Ja, servus.
Ja, wir haben es wieder geschafft. Wir haben wieder ein Jahr hinter uns gebracht, Leute. Wir sind jetzt genau 7 Jahre alt und gehen jetzt in das 8. Jahr. Und wenn man es eigentlich genau nimmt, die treuen ZuhörerInnen wissen es ja, eigentlich gehen wir ins 9. Wir haben ja eigentlich schon ein Jahr früher angefangen, weil wir ja fleißig vorproduziert haben. Wovon diesen ganzen vorproduzierten Folgen dann doch nicht so viel veröffentlicht worden ist, aber uns gibt's halt immer noch und wir veröffentlichen wirklich alle 2 Wochen gut eine Folge und ich bin sehr stolz auf uns, dass wir das geschafft haben und schön, dass wir heute wieder zu dritt da sind, ihr Lieben, ich freue mich und würde gerne auch diesen Einstieg auch nutzen, um so ein bisschen so auf dieses letzte Jahr mal eben nochmal drauf zu blicken, bei all dem ganzen, ich nenne es jetzt mal ganz vorsichtig, Unsinn, der da in dieser Welt gerade passiert, gibt es ja aber auch viele andere schöne Sachen und unser Podcast, das ist ja auch ein Rückzugsort, das ist ja wirklich so eine Wohlfühloase, hier können wir quatschen über Dinge, die uns Spaß machen, die uns gefallen, worauf wir Lust haben, losgelöst vom aktuellen Zeitgeschehen, so eine kleine Zeitmaschine kann man auch sagen und ich genieße das wirklich sehr und schön, dass wir da heute wieder zusammengekommen sind und deswegen habe ich mir überlegt, wir könnten so eine Art kleinen Rückblick machen, indem wir uns so ein paar Topics schnappen und jeder sucht sich so da 3 Sachen raus. Und ich habe da so ein paar Rubriken. Ich habe sowas wie so die besten Bücher, die wir in diesem letzten Jahr jetzt gelesen haben. Und das ist dann auch wirklich egal, ob die jetzt aktuell sind oder schon etwas älter. Das gleiche gilt für Film, Musik und auch für Podcasts. Und Udo, ich würde gerne mal mit dir anfangen, yes. So dein Rückblick 2025. Was ist denn da bei dir alles so passiert, wo du jetzt sagst, so medial, das möchte ich ganz gerne mal teilen. Was sind so deine Highlights gewesen?
Also ich habe vor allem musikalische Highlights genossen, muss ich sagen. Da habe ich durch Bandcamp irgendwie ausgelöst, ganz, ganz viel rumgehört. Und ich finde, Bandcamp ist eine sehr, sehr geile Station, wo man Dinge findet, die einem sonst nicht unbedingt über die Füße laufen. Und da ist mir jede Menge begegnet. Irgendwie ist da mein Musikgeschmack auch über die letzten Jahre immer noch kruder geworden, experimenteller geworden, etwas noch breit gefächerter geworden, als es vorher war. Und teilweise haben sich da sehr faszinierende Dinge eingeschlichen. Und da wollte ich ganz gerne mal so ein paar Sachen teilen. Ich habe das aufgeteilt, meinen Musiksektor in 2 Bereiche. Nämlich einmal das, ich nenne es mal das leichter bekömmliche. Und das andere eher so der experimentelle Shit. Also so das, was bei mir hier meistens läuft, wenn ich hier irgendwie kreativen Krempel mache oder einfach irgendwie an Sachen schreibe oder sowas und nebenbei Musik läuft, dann ist das ganz gerne auch mal so ein bisschen abgedrehteres Zeug. Dementsprechend sind es eigentlich hier reingemogelte 6 Empfehlungen, die ich raushauen wollte. Aha. Die grase ich jetzt aber einfach mal in einer Tour runter. Das geht flott. Und zwar möchte ich anfangen mit einem Teilbereich. Mein Vater hat sehr viel ABBA gehört. So. Und ich fand ABBA, ehrlich gesagt, und das zählt auch heute noch, immer ziemlich stinkend langweilig. Das wird vielen Musikfans und Freunden und Freundinnen da draußen ziemlich auf die Füße treten. Das weiß ich. Das weiß ich sehr wohl. Aber ich glaube, das liegt doch einfach daran, wenn Paps rauf und runter ABBA hört, irgendwann kann man das einfach nicht mehr gut hören. Deshalb, naja. Aber es gibt da eine Künstlerin, die hat was sehr ABBA-eskes gemacht, was mir viel besser gefällt als das ABBA-Zeugs. Das ist nämlich Doris Melton, die Frau, die hat auch in einer Band gesungen, wie heißen sie jetzt, irgendwas mit Dream Machine, aus, boah, keine Ahnung, kommen die aus den Niederlanden, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, Doris Melton hat ein Soloalbum rausgeschmissen, das heißt Reflected Perspective und das finde ich ganz, ganz, ganz großartig, denn das ist so richtig roh und zeitgeistig, das rumpelt und rockt und rödelt vor sich hin. Und hat halt so diesen ABBA-Vibe in einem Maß, das ich sehr, sehr gerne mag, denn das ist irgendwie rotziger und einfach grooviger und spannender, finde ich. Also das, absolute Empfehlung ist zu finden bei Bandcamp und ich glaube auch sonst irgendwo, keine Ahnung, müsste man mal rumgucken, aber das lohnt, da mal ein Ohr reinzuwerfen. Dann habe ich Kid Sebastian, habe ich hier eine Kassette liegen. Ich mag ja sehr gerne so Anatolian Sounds und die haben so ein Album rausgehauen. Das müsste auch deren letztes sein. Das ist die New International oder New Internationale. Also auf jeden Fall ist noch ein E an dem Internationale. Wie genau die das aussprechen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, diese Kassette, dieses Album ist ganz unglaublich fantastisch, super mitreißend und ehrlich gesagt, dieses Album ist wie eine Urlaubsreise. Eine Urlaubsreise in die 70er, an den Strand zwischen 70er Bademode, Cocktails und also ich höre das und habe einen Film im Kopf. Und das liegt doch daran, die Mucke, die ist auch sehr nah an diversen Filmmusiken aus der Zeit dran. Und ich finde das ganz unglaublich schön umgesetzt. Mit passenden Instrumenten, sprachlich auch schön umgesetzt. Und das hat so dieses unglaublich seichte, groovige Flair von damals. Also ganz, ganz große Top-Empfehlung, wenn man mal so richtig Urlaub für die Ohren haben will. Und dann der letzte Block hier von meinen bekömmlicheren Dingen ist eine ganz aktuelle Scheibe, die ist gerade erst rausgekommen und die geht so ein bisschen in den jazzigen Bereich und das ist Flea, also der Bassist von den Chili Peppers mit seinem ersten Soloalbum Honora oder wie auch immer das dann ausgesprochen wird. Und zwar sehr, sehr jazzige Töne und er vor allem neben bassigen Anteilen an der Trompete. Und das ist ein ganz fantastisches, sehr tiefes Album geworden, was groovt, was rockt, was an ein, zwei Stellen auch richtig, es hat schon so eine Punk-Attitude, aber im Jazz-Bereich. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Also das läuft hier die letzten Tage ziemlich viel rauf und runter. So, das war jetzt für die Abteilung. Ich glaube, das kann jeder Mensch irgendwie mal hören. So, das ist bei den nächsten drei Empfehlungen anders. das ist für ich würde sagen, very special interest. Und da habe ich erstmal, muss ich meine Vorliebe für Tiki-Musik und für diese groovigen Sounds alter Tage. Ich habe das schon mal häufiger angesprochen. Ich habe so ein Flair für so diverse filmmusiklastige Dinge, die sich auf Älteres beziehen. Und da gibt's einen Teilbereich, das hat ausgelöst, ich glaube, Jim Jarmusch hat das ausgelöst mit einem Film. Das ist eine spezielle Jazz-Richtung, die ja für, ach, wie heißt denn jetzt der Streifen? Bill Murray, hilf mir mal kurz, Basti. Ja, richtig, Broken Flowers, die er für Broken Flowers reingehauen hat, so. Und wenn man ein bisschen tiefer in diese Musikrichtung einsteigt, dann ist das wie ein Rabbit Hole so. Und da gibt's eine Band, die habe ich erst letztes Jahr für mich entdeckt. Das ist The Selenites Band. Und die haben das Album gemacht, oh Gott, wie spricht man das denn bitte aus? Journey on Asmar Moon. Das Mar geschrieben mit M-A-Apostroph-A-R, wie auch immer das gesprochen wird. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist ganz feinste, abenteuerliche Jazzmusik, ganz im Stile diese Soundtracks auch, aber mit so einem Sci-Fi-Einschlag drin und schnell, groovig, sehr abgefahren und ich liebe es sehr. Es ist ein ganz, ganz fantastisches Album. So, lohnt sich mal reinzuhören. Dann wird es jetzt noch ein bisschen bescheuerter. Da kommt was um die Ecke. Das hat irgendwo Jazz und irgendwo Folk bestimmt mit drin als Anteil, aber das kann man sich jetzt nicht als Jazz oder Folk ernsthaft vorstellen. Denn die machen eher was, das würde, glaube ich, sehr gut zu sehr heidnischen Ritualen in den Wald passen, wo Rob Zombie und andere Menschen irgendwelche Opfergaben darbringen. Nur geht's halt nicht in die Metal-Richtung, wie Rob Zombie das tun würde, sondern so in eine ganz andere Richtung, nämlich sehr handgemacht, sehr akustisch und es ist weird. Es ist wirklich sehr krass Voodoo großartige Musik. Und das ist die Band Acchamel. Und da empfehle ich sehr das Album. Ich habe mich in mehrere reingehört, aber ich mag ganz besonders A Mournful Kingdom of Sand. Das ist wirklich sehr besonders. Ich höre das oft, wenn ich am Fenster sitze und meinen koffeinfreien Espresso genieße und drifte da in eine sehr düstere Welt ab, die mir ganz ausgesprochen gut gefällt. Mit Singsang und Gerumpel und Geraschel und also es ist unfassbar schwierig zu beschreiben. Reinhören, kann ich nur sagen. Reinhören. Sehr faszinierend. Also
bei koffeinfreien Espresso würde ich aber auch in düstere Welten abtauchen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann habe ich als letztes noch, ich glaube, Basti, dir hatte ich das eh schon mal rübergeschickt, aber auch für die Außenwelt da draußen. Ich mag ja die Soundtracks gerne zu den italienischen Gialli, die da alle so sind. Mhm. Und da ist die Dream Division mit dem Album A Rose in the Garden of Winter sehr stark auf diesen Spuren unterwegs, also in Richtung Goblin und Konsorten. Das ist ein ganz, ganz fantastisches, vielfältiges, tolles, groovy Album, was ich Fans dieser Musikrichtung unglaublich ans Herz legen möchte. Also das ist sehr besonders und echt cool. Einfach cooles straightforward Ding mit diesem sehr, sehr schönen alten Sound. Und das halt, ich meine das auch letztes Jahr erst entdeckt zu haben. Deshalb habe ich es mal in die Liste hier mit reingenommen. So, bam.
Dann kann ich es von meiner Liste runterstreichen und übergebe mal an den Fred. Hast du zum Thema Musik irgendwas, was du mit uns teilen möchtest?
Ich habe mir da auch zwei, drei Sachen zusammengesucht. Kann die gar nicht so schön mit so vielen Storys belegen. Es ist auch eher aus den letzten 2 bis 3 Jahren Musik, die ich entdeckt habe und seitdem sehr gern höre. Und es ist auch nicht so exklusiv und in den verborgeneren Schubladen gekramt, so wie es bei Udo jetzt klang. Zum einen liegt es daran, also ich höre natürlich viel Musik, wenn ich demnächst zu Konzerten gehe, auf die ich mich freue. Und das wäre zum einen Mastodon und Stephen Wilson. Und das ist jetzt wirklich nicht exklusiv, die zu empfehlen. Das kennen hoffentlich ganz viele. wahrscheinlich auch von den Leuten, die hier zuhören. Auch nicht ganz so exklusiv, aber jemanden, den ich erst vor ein bis zwei, drei Jahren so ungefähr entdeckt habe, schon ein ganz altes Ding, ist das Alan Parsons Project. Ich nehme an, das kennt ihr auch. Super. Das ist also da höre ich mich jetzt quer durch. Das ist der Soundingenieur, der damals bei Pink Floyds Dark Side of the Moon gearbeitet hat. Mhm. Und geht nicht ganz in die Richtung, ist aber auf jeden Fall eine Wohltat für die Ohren. Also für jemanden, der es noch nicht auf dem in seine Playlist hat, ich kann zum Beispiel empfehlen mit dem Album, heißt es Eye in the Sky? Ich glaube schon. Zumindest da das Lied drauf anzufangen. Das ist eine hohe Empfehlung. Und dann etwas leicht exklusiv, eine Band, die ich glaube ich auch vor 2 Jahren entdeckt habe, aus Dresden. Die heißt Wukan. Ich könnte mir vorstellen, dass Basti die kennt. W-U-C-A-N. Nee,
das sagt nicht.
Ist eine aktuelle Band, die klingt ein bisschen wie moderner 70er Jahre Rock. Cool. Aber nicht so wie jetzt Graveyard, also nicht blueslastig, sondern eher wie Rock, auch mit einer Sängerin. Teilweise deutsche Texte, das fällt mal mehr oder weniger schwer. Also ich mag es schon eher, wenn ich Text einfach nicht verstehe. Aber prinzipiell sehr schöne Musik, die ich gern höre. Und ein gemeinsamer Bekannter von uns, der hat die auch live gesehen und gesagt, live haben sie ihn überzeugt. Also ich hoffe, dass ich die demnächst auch mal live sehen kann. So viel zu meinen 3 Empfehlungen und ich gebe weiter an dich.
Mhm. Basti. Ja, ich versuche es ein bisschen zusammenzustauchen. Ein paar Sachen hat der Udo ja schon genannt. Und das Coole ist, wenn man jemanden auf Bandcamp folgt, dann sieht man, was derjenige sich auch für Musik kauft und hat damit automatisch gleich so eine Empfehlungsliste. Mhm. So, das muss ich mir auch mal anhören. Ich bin auch jemand, der bei Social Media gerne darauf achtet, wenn jemand was in Stories an Musik mit verwendet. Ich mache das sehr gerne, wenn ich Fotos teile, dann wirklich, ich kuratiere dann die Musik dann dazu, was wirklich passt zu eben halt diesem Bild. Und wenn das jemand anderes auch tut, dann achte ich immer drauf, Mensch, ist die Musik cool? Und da habe ich manchmal immer coole Entdeckungen. Und dazu gehört unter anderem, da habe ich die Künstlerin aus Berlin entdeckt, das ist die Rosa Anschütz mit dem Album Votive. ganz fantastisch anhören. Das ist, es geht in eine Ambient-Richtung, allerdings mit ihrem Gesang, der manchmal ein bisschen an Anne Clark erinnert und dann auch wieder schön mit ihren Gesangsharmonien macht. Also ist chargiert zwischen Sprechen und Gesang. Es ist ganz toll. Kann ich wärmstens empfehlen. Und aus dieser ähnlichen Ecke habe ich für mich Libanon Hannover neu entdeckt oder wiederentdeckt. Früher auf irgendwelchen Wave- und Gothic-Partys habe ich das auf jeden Fall gehört. Und jetzt bin ich letztens durch irgendein, ich weiß es gar nicht wo, ich war in meinem Stammcafé und da lief das gerade, als ich dort gearbeitet habe. Und da habe ich so gefragt, was ist denn das? Das ist ja fantastisch. Tolle Band, wie ich es bereits gesagt habe, Kontext Wave, mag ich sehr. Dann habe ich wieder wahnsinnig viel Martin Stürze gehört. Das ist nur eine Side-Note hier. Was ich aber viel gehört habe, ist nämlich mit meinem Sohn. Wir haben nämlich Opef gehört. Das letzte Album, The Last Will and Testament. Und er ist ein riesengroßer Fan von diesem Album. Er ist ein riesengroßer Fan von deren neuen Schlagzeuger. Und wir waren auch, um das krönend abzuschließen, letztes Jahr im Oktober zu seinem Geburtstag sind wir extra nach Dresden gefahren und haben uns das Opef-Konzert angeschaut. Und das war ganz, ganz, ganz fantastisch. Mhm. Und er hat wirklich bis zum Schluss durchgehalten. Und zum Schluss wirklich als Zugabe kam auch noch sein Lieblingslied. Das war wirklich ganz toll. Und das hat uns auch so ein bisschen Opef so als Thema auch so durch das Jahr begleitet. Ich habe sicherlich noch ganz viele andere Sachen, aber die kann ich jetzt alle gar nicht aufzählen. Das würde jetzt hier den Rahmen wahnsinnig sprengen. Würde aber ganz gerne zu einer anderen Kategorie überleiten, nämlich Bücher. Was sind denn so 2, 3, 4 Bücher, die ihr so gelesen habt, so im letzten Jahr, die vielleicht was mit euch gemacht haben oder die ihr auch unbedingt empfehlen wollen würdet? Und ja, jetzt machen wir es mal genau andersrum. Fred, hast du ein paar Bücher bei?
Da habe ich mir sogar mehrere aufgeschrieben, die ich gerne empfehlen würde, aber ich kürze das mal auch zusammen. Was ich sehr empfehlen kann, ist was ganz für mich Unkonventionelles, nämlich eine Comicreihe, The Sandman. Kennt das jemand von euch zufällig, von Neil Gaiman?
Ja, nope. Also ich weiß, dass es das
gibt. Es wurde auch irgendwie mal als Serie optisch umgesetzt in den letzten Jahren. Und ich kenne Neil Gaiman als Schriftsteller, der unter anderem mit Terry Pratchett was zusammen gemacht hatte und der Comic wurde so oft empfohlen und gilt als, ich lese gerne und relativ viel und habe mit Comics eigentlich gar nichts zu tun und wenn man dann so schaut, welche Comics zählen zu den besten, da steht er meistens mit sehr weit bis ganz oben die Reihe und die kann ich einfach empfehlen. Die ist wahnsinnig düster. Einerseits greift so anthologisch ganz viele Themen über, das kann man gar nicht genau beschreiben, aber der Hauptcharakter des Sandman ist quasi ein alter Ego von Morpheus oder dann auch Dream genannt und man begleitet den durch verschiedenste Stilistiken, verschiedenste Stories und es unbeschreiblich, wenn man mal in Comics reingucken möchte und damit nichts zu tun habe, kann man gerne damit anfangen. Geht aber manchmal auch ein bisschen an die Nieren. Und ich mache nur noch eine Empfehlung, eine Reihe, die ich auch entdeckt habe und die zu meiner Lieblings-Sci-Fi-Reihe geworden ist, oder eine meiner Lieblings-Sci-Fi-Reihen ist, die werden genannt das Bobbyversum von Dennis E. Taylor. Haben wir schon mal über Bücher geredet? Weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich Bücher empfehle, empfehle ich das immer relativ häufig. Wir haben das noch nicht gemacht, oder? Dann habe ich das hier auch definitiv noch nicht gesagt. Unbedingt empfehlenswert für Leute, die gerne Sci-Fi lesen, die gern ihre Gehirnwindung durcheinander geknotet haben wollen und dabei aber trotzdem die ganze Zeit hochgespannt und auch humorvoll das Ganze erleben wollen und nicht sich zu Tode langweilen wollen. Von Dennis E. Taylor, ich glaube, Ich bin viele ist der erste Roman und da steckt so viel geiles Zeug drin. Einfach nur empfehlenswert.
Hervorragend. Udo, wo sieht's bei dir aus?
Ich wäre nicht ich, wenn ich nur drei Dinge nennen könnte. Das sage ich direkt mal als Einstieg. Von daher mogel ich jetzt erstmal das Buch, was ich jetzt gerade im Urlaub ausgelesen habe, direkt mal rein, weil ich da den aktuellen Dan Brown gelesen habe mit The Secret of Secrets. Und ich muss gestehen, ich mag die Reihe einfach sehr, sehr gerne. Und das liegt gar nicht mal daran, dass das alles immer brillant und super tief ist, sondern weil ich finde, dass Dan Brown einen Schreibstil hat, der es jedes Mal wieder schafft, dass ich das Buch nicht aus der Hand legen kann, bis ich es fertig gelesen habe. Und das hat er mit diesem neuen Buch einmal mehr geschafft, mit diesem neuen Abenteuer über Robert Langdon. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Von daher außer Konkurrenz, aber einfach, weil mich das jetzt beschäftigt hat die letzten Tage und weil ich das nicht aus der Hand legen konnte, bis es dann endgültig durch war. Und das ist ein ziemlich dicker Wälzer, aber das ging dann wieder flott. Verdammter Page-Turner ist das. Ansonsten habe ich auch die anderen Sachen etwas gemogelt, weil ich im letzten Jahr gar nicht so wahnsinnig viel zum Lesen gekommen bin und da auch gar nicht wahnsinnig viele Empfehlungen habe, bin ich einfach reingegangen in die Buchgenres, in die literarischen Genres, die ich gerne mag und wollte da einfach ein paar Empfehlungen raushauen. Und unter dem Topic Coming of Age mit Horror kombiniert, wollte ich gerne zwei Empfehlungen rauskloppen. Die kloppe ich sehr gerne raus und das auch immer wieder, weil ich die beiden wirklich grandios finde und die hier in Deutschland gerne unter dem Radar laufen, aber die sind für mich wirklich, wirklich wichtige Meilensteine dieses Genres. Und das ist einmal Ronald Malfi mit December Park. Für mich vielleicht sogar das geilste Buch in dieser Richtung oder zumindest auf jeden Fall in der Top 3 immer mit drin. Und dann gibt's auch noch ganz, ganz, ganz weit oben den Dan Simmons mit seiner Geschichte Summer of Night oder Sommer der Nacht im Deutschen. Hier gibt's den Sammelband, der so irgendwie zwei Geschichten zusammenfasst. Da ist die zweite aber total vernachlässigbar. Aber man findet dieses Sommer der Nacht in Deutschland veröffentlicht, meine ich, unter dem Titel immer noch Elm Haven. So, und da sind einfach zwei Geschichten zusammengefasst, aber die zweite einfach ignorieren. Ah, das ist beides ganz fantastisch, wenn man Bock hat auf diese Mixtur aus gruseligen Elementen, aus Horrorelementen und eben Coming-of-Age-Geschichte. Also wie Stephen King's S und all diese Konsorten. Das sind zwei wirklich ganz große Meilensteine. Und dann habe ich noch zwei andere Genres, die ich hier beispielhaft reinnehmen wollte. Da habe ich einmal den ganz klassischen, ja, fast schon Landhauskrimi, den ich sehr schätze und sehr mag. Seit frühester Kindheit bin ich in Agatha Christie Krempel eingestiegen und lese bis heute immer gerne einen richtig guten Krimi, der irgendwie in einer abgeschlossenen Location spielt mit so einer recht begrenzten Anzahl an Personen, verdächtigen Ermittlern und so weiter. Und das ist ein sehr aktuelles Beispiel, was ich ganz fantastisch fand, von Jessa Maxwell, ich glaube ihr Erstlingsbuch sogar, Wer den Löffel abgibt. Das ist eine Art kulinarischer Krimi. Und absolute Empfehlung, wenn man so Bock auf richtig klassischen Krimistoff hat. Und was mich noch sehr beschäftigt, neben klassischen Krimis und eben Coming-of-Age-Horror-Krempel, ist ganz oft, und das gerade auch verstärkt in den letzten Jahren, so eine spezielle Art von Abenteuer- und Survival-Thriller, wo Menschen in der Abgeschiedenheit der Natur entweder mit der Natur ums Überleben kämpfen müssen oder innerhalb einer rauen Natur auch mit anderen Personen kämpfen müssen, um irgendwie zu überleben. Seien das Bergsteiger-Thriller oder Thriller, die im Eis spielen oder was auch immer. Ne? Also das kann ganz unterschiedliche Richtungen nehmen. Da habe ich in den letzten 3-4 Jahren bestimmt an die 20, 25 Bücher verschlungen. Wenn ich mich einmal in Genre festbeiße, dann tue ich das sehr intensiv. Und ein Beispielbuch, was ich glaube ich mit am besten fand, was mich sehr begeistert hat, ist von Peter Heller. Und das ist Der Fluss. Das ist, eigentlich sollte das dringend verfilmt werden. Das ist ein ganz fantastisches Buch, sehr packend, sehr mitreißend. Im Endeffekt über Männer, die in einem Kanu einen Ausflug in einer abgeschiedenen Gegend machen und dann passieren Dinge. Und die sind wirklich sehr spannend. Auch ein absoluter Page-Turner. Ja, genau. Und ich glaube tatsächlich fällt er vielleicht sogar in dieses Jahr noch rein oder kurz davor. Ich weiß es nicht genau. Also gar nicht so schlimm gemogelt.
Sehr schön. Das ist richtig viel, vor allem Dinge, die ich mir mal aufschreibe, für den nächsten Urlaub auf jeden Fall. Ich habe auch ein paar Sachen zusammengetragen. Ich habe mich an die drei gehalten. Ich habe vor allen Dingen zwei davon, muss ich sagen, zwei, habe ich als Hörbücher auch gehört. Mag ich tatsächlich sehr, gerade bei langen Autofahrten ist das eigentlich eine coole Sache. Und wir sind sehr oft dieses Jahr lange Auto gefahren. Und da habe ich gehört, Nemesis Töchter, 3000 Jahre zwischen Female Rage und Zusammenhalt von Tara Louise Witwer. Das ist ganz hervorragend auch von ihr vorgetragen. Das ist so teils essayistisch, popkulturwissenschaftlich, sich am Thema Feminismus sozusagen abgearbeitet zu bestimmten Themen. Also es geht wirklich los mit der Hexenverbrennung, dann die Tripperburgen und ganz, ganz, ganz viele andere Dinge, die damit reinkommen. Das war teilweise sehr, ich würde mal sagen, markerschütternd, weil Dinge drin waren, von denen ich noch nichts wusste. Und auf der anderen Seite, durch den Witz von Tara Louise Witwer beim Vortragen hatte ich auch hin und wieder auch ein bisschen Spaß, auch wenn das Thema eigentlich überhaupt nicht spaßig ist. Was mich dann direkt zum nächsten Buch bringt, das ist bitterböse, schwarzhumorig, derbe. Und zwar ist es das Penismuseum von Mareike Fallwickel und Eva Reisinger. Das ist so ein bisschen so auch so eine feministische Abrechnung mit Männern in verschiedenen Kurzgeschichten, die irgendwie trotzdem lose miteinander verbunden sind. Auch ich habe das als Hörbuchvariante gehört, aber auch gelesen. Und das ist ganz fantastisch, denn die Mareike Fallwickel, die kommt ja aus Österreich und die hat halt so ein Wiener Schmäh. Und die, wenn die das vorträgt, das sitzt dann halt schon. Also das sind ein paar wirklich sehr derbe Geschichten dabei. Da gibt's auch eine, die boxt einmal ganz bitterböse in den Magen, gerade wenn es da um Giselle Pellicot geht. Das ist übrigens also rein literarisch sehr, sehr gut verbunden. Das sind zwei Geschichten, die da miteinander verwoben werden. Ganz fantastisch, dicke Empfehlung, ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Hahaha. vielleicht ein bisschen, um Richtung auch im Film zu kommen. Ich lese wahnsinnig viel Filmliteratur, also Begleithefte, Begleitwerke und sowas lese ich schon. Eins, was mich richtig reingesogen hat, und ich glaube, ich habe es auch irgendwann mal auch erwähnt, war auf jeden Fall von Akira Kurosawa so etwas wie eine Biografie. Die habe ich nun schon zum zweiten Mal gelesen. Das ist ein ganz, ganz, ganz fantastisches Buch. Da kriegt man einen Einblick in das Japan der 20er, 30er, 40er Jahre, wie da drüben diese Filmkultur auch ist, wie das mit dem Drehbuchschreiben ist, dass der da eigentlich nie Bock drauf hat und sich zwingen musste, diese Drehbücher auch immer zu schreiben und so eine Sache. Also ganz, ganz, ganz tiefe Einblicke und ein tolles Buch. Gibt's wirklich nur noch antiquarisch, müsste mal schauen, aber es dürfte gar nicht so schwer zu bekommen sein.
Schön. Sehr, sehr schön.
Nach unseren Büchern würde ich sagen, lass uns doch mal über Podcasts reden. Wir machen einen Podcast, also vielleicht haben wir vielleicht auch eine Empfehlung, Podcast, irgendwas, was wir neu entdeckt haben. Ich glaube, letztes Jahr hatten schon wirklich einige zusammengetragen. Udo, was hast denn du für Podcasts, wo du sagst?
Tatsächlich ist das Erste, was ich da anführen mag, ausgelöst durch unseren lieben Gast, hier den Sandro, der da war, nämlich Steven Spoilberg. Ja. Die habe ich vorher gar nicht so wahnsinnig viel gehört, sondern immer nur mal ein kurzes Ohr riskiert und seit dieser Zeit irgendwie häufiger reingehört und mag die gerne mal featuren, weil die da wirklich ganz, ganz fantastische Formate haben und sehr, sehr kurzweilige, schöne Dinge raushauen, auch immer mit ganz wahnsinnig wunderbaren Titeln versehen. Mag ich sehr. Also für Podcast, ne? Die Jungs machen wunderbare Dinge. Wir durften auch da schon zu Gast sein und ich höre es einfach tatsächlich sehr, sehr gerne. Dann, und das ist ganz bestimmt nichts, was neu auf meiner Liste ist, aber was ich immer wieder für mich neu entdecke, das ist tatsächlich der Podcast, den ich wahrscheinlich im Filmbereich mit Abstand am meisten höre, und das sind die Kollegen, Kolleginnen von den Devils and Demons. So, die ganz unterschiedliche Phasen hatten in ihrem Schaffen, die sind jetzt auch schon wirklich groß und lang dabei, und ich muss sagen, die entdecke ich immer mal wieder neu, weil sie sich auch immer mal wieder ein bisschen neu finden und neu aufstellen und haben so ein bisschen eine Wandlung vollzogen in den letzten Jahren. Und ich muss sagen, die haben sich fantastisch eingegroovt und ich mag sehr, dass sie diese Filmbesprechungen machen, wo sie lange Reihen Film für Film durchgehen. Ich finde schön, dass die Moderation jetzt auch wechselt und muss sagen, ich höre wahnsinnig gerne rein und höre mir eigentlich so ziemlich jede Folge an, selbst wenn ich die Filme überhaupt und gar nicht kenne oder ganz oft auch niemals sehen will, denn dann haben die das für mich gemacht und ich kann mir den Krempel anhören und muss mir den Scheiß nicht angucken und weiß trotzdem Bescheid. Das mag ich sehr. Von daher danke an die Devils and Demons. Und dann auch, die Anne war hier schon mal zu Gast, Kammerflimmern, möchte ich gerne raushauen, weil es einfach ein total schöner Podcast ist, wo ich die Vielfalt sehr, sehr mag, dass es eben nicht nur um Filme geht, sondern gerne auch mal um Bücher geht oder um Computerspiele und ich mag das Programm, dass das so abwechslungsreich ist und die Anne macht das ganz großartig und mit sehr, sehr viel Herz. Von daher das auch eine ganz klare Empfehlung, auch wenn ich Kammerflimmern definitiv schon länger höre als dieses Jahr. Und dann habe ich noch ein Unterferner liefen, nämlich aus einem ganz anderen Bereich, was ich trotzdem hier gerne raushauen mag. Ein Podcast aus so einem ganz komplett anderen Bereich, nämlich möchte ich gerne noch empfehlen für jeden und jede, die oder den das interessiert, Lustaufklärung von der Antonia. Ein Podcast, der sich mit Sexualität beschäftigt tatsächlich und mit diesem ganzen Kosmos drumherum und wo sehr viel geht um die Missverständnisse und auch Ungleichgewichte zwischen den Geschlechtern, um selbst auferlegte Grenzen, Erforschung von eigener Sexualität, Wünschen, Grenzen und so weiter. Und was ich finde, die macht da einen ganz unglaublich guten Job, tief in diese Themen einzusteigen und einem wirklich Dinge an die Hand zu geben in den unterschiedlichen Lebensphasen und Lebenssituationen, die wirklich zu Gedanken anregen, Ideen bringen, einfach neue Impulse bringen. Und ich finde das ein ganz großartiges Format und höre da immer wieder gerne rein, weil sie das einfach ganz großartig macht. Dementsprechend auch klare Empfehlung.
Sehr schön. Cool. Muss ich mir tatsächlich mal mitnehmen. Fred, hast du ein paar Podcasts, die du empfehlen kannst und möchtest?
Hab mir auch da ein paar rausgesucht. Zum einen, den ich tatsächlich erst, glaube ich, letztes Jahr entdeckt habe. Der heißt Sicherheitshalber. Ich weiß nicht, ob das euch was sagt.
Nee.
Da geht's um Sicherheitspolitik tatsächlich. Also es sind Leute wie der Carlo Masala, der öfter mal in den Medien zu finden ist. Aber auch jemand, der sich der älteste, glaube ich, eine Runde, als Wehrdienstverweigerer trotzdem gerne mit dem Thema auseinandersetzt und andere Leute, die dazu so den Sachen geladen werden und die erfrischend nicht militaristisch sind, um es mal so zu sagen, sich mit der aktuellen Sicherheitslage auseinandersetzen und einem das gut nahe bringen, aber ja, trotzdem nichts Positives abgewinnen können. Und als Gegenprogramm, also den kann ich sehr empfehlen, weil die sich da relativ gut unterhalten und das wirklich relativ relaxed über nur Datenbasiertes und ist trotzdem, ich liebe Laber-Podcasts, also trotzdem ihre Meinung sagen und das politisch nicht in eine doofe Richtung geht, um es mal kurz so zu sagen. Als Gegenprogramm mein Lieblings-Einschlaf-Podcast, Gästeliste Geisterbahn, absoluter Wohlfühl-Podcast. Von mir sagt euch wahrscheinlich auch nichts, denke ich mal.
Gar nichts.
Überhaupt nichts. Nee. Das ist wahrscheinlich der Podcast, wo ich die meisten Folgen jeweils am häufigsten angefangen habe, weil ich die doch jede Folge irgendwie hören möchte und um mich dabei wohlzufühlen, aber bestimmt jede Folge 10-mal anfange, dabei dann einschlafe halt, weil die einfach so angenehm quatschen. Das ist, glaube ich, da geht's. Das waren mal 3 Leute, jetzt sind so 2 bis 3 Leute. Einer davon ist Nils Bogelberg, den kennt ihr vielleicht noch. Sagt euch vielleicht, der war mal bei Viva in den 90ern.
War ja, wie bimmelt bei dem Namen was, ja.
Ja, da geht's um alles Mögliche, was gerade in der Medienlandschaft passiert. Das sind alles Musikliebhaber. Da geht's teilweise um Metal, teilweise um eher Pop-Rock-Bereich, sowas wie Visa ist da öfter im Gespräch und um alles Mögliche andere. Es ist eher belanglos im besten Sinne, aber einfach so ein richtig schöner Wohlfühl-Podcast. Und dann mein mein Nachruf an einen Podcast, den ich wahnsinnig gern gehört habe und den ich oft auch auf Autofahrten gehört habe früher. Der heißt Ach mit Fragezeichen Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Das sind drei Leute. Ich glaube, es sind alles Franken. Einer von denen, der insgesamt ein bisschen ernstere rüberkommt, der hat für jede Folge sich eine Biografie von irgendjemanden aus der Geschichte angelesen, aber eine eher unbedeutende Person aus Geschichten, die aber was Spannendes erlebt hat und mitunter auch sehr Obskures. Also nicht Napoleon, aber dann eher irgendein Typ, der zur Zeit von Napoleons Zeit irgendwie ganz komische Sachen erlebt hat. Und der hat das dann zusammengetragen, trägt das vor und währenddessen reden die dann darüber und es ist wahnsinnig unterhaltsam, macht Spaß, ja. Und den gibt's leider, glaube ich, schon seit mehreren Jahren nicht mehr. Was ich sehr schade fand, als die dicht gemacht haben. Weil ich den wirklich sehr gern auf bei langen Autofahrten gehört habe.
Okay, cool.
Stark. Ich habe auch was mitgebracht. Und zwar, ich habe dieses Jahr entdeckt den Podcast von Maya Göpel, nämlich Neudenken. Der ist mit ganz vielen Gästen, also jede Folge kommt immer mit einem Gast. Und so Ziel ist es halt, wie wir schaffen es eben halt, unseren Gesellschaftsdiskurs mal komplett neu aufzurollen. Dass wir am Ende respektvoll und lösungsorientiert eben halt auch an die Sachen eben halt rangehen, gerade im Diskurs. Und das ist, wie ich finde, sehr, 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 sehr bereichernd. Also das erdet mich dann jedes Mal, wenn ich das gehört habe, denke so, okay, die Welt ist noch nicht komplett verrückt geworden. Also das, das ist der eine Effekt. Und ich finde das halt wirklich tatsächlich sehr wertvoll und der Podcast ist auch von Mission wertvoll. Also den kann ich ganz dringend empfehlen. Dann was Entspannteres mag ich sehr gerne, habe ich jetzt ganz viel, vor allem auch dem Backlog nachgehört, nämlich Zwei Seiten. Das ist ein Bücherpodcast, der ist mit Christine Neubauer und Christiane Neubauer und Christine Neubauer und Mona Amesian. Und die beiden bringen immer zu einem bestimmten Thema jeder ein Buch mit und sprechen da so über ein paar Highlights und es ist ganz fantastisch, sehr unterhaltsam, auch total ruhig und entspannt und das mag ich sehr. Und als letztes vielleicht noch eine Empfehlung für die da draußen. Ich höre diesen YouTube-Kanal und seine Videos meistens als Podcast, obwohl die mit ganz viel Videoanteil eigentlich sind. Nämlich Fancy Reviews. Ich habe das irgendwo schon mal empfohlen. Super unterhaltsam, der Typ. Auf so vielen Ebenen manchmal wirklich richtig cheesy und macht aber echt Spaß. Und seine Besprechungen zu irgendwelchen Horrorfilmreihen oder Science-Fiction-Filmreihen inklusive der Ehrenreihe. Ganz, ganz, ganz fantastisch. Auch dicke Empfehlung, obwohl es eigentlich per se kein Podcast ist.
Lass mal alles durchgehen. Lass mal alles durchgehen, Basti. Ist kein Problem. Obwohl ich die Grenzen solch eines Formats natürlich niemals beugen würde, möchte ich da ganz klar betonen.
Da kommen wir gleich noch dazu.
Ja.
Ein Thema und so langsam kommen wir auch wirklich dahin, wo eigentlich unser Herz auch ganz besonders sitzt, nämlich beim Film. Tatsächlich, welche Filme haben euch denn so begleitet durch das Jahr, durch das letzte Jahr? Fred, was gab's denn bei dir auf deiner Liste, wo du sagst so, oh, das hat mich total umgehauen oder vielleicht hat mich das sogar gar nicht umgehauen und hat mich sogar geärgert?
Nee, geärgert nichts. Ich habe natürlich nach Sachen gesucht, die mir besonders gefallen haben. Da gibt's auch nur einen Underdog, sage ich mal, im gröbsten Sinn, weil der uralt ist. Den habe ich im Januar, glaube ich, gesehen. Wer den Wind sieht, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, von Stanley Kramer, glaube ich, von 1960, ein Film über, letztlich über Rassismus, über einen schwarzen Detektiv, der irgendwo im Hinterland der USA, glaube ich, zufällig strandet oder er mit Absicht ermittelt, sondern habe ich schon wieder vergessen und da ja mit rassistischen Vorurteilen logischerweise konfrontiert wird. Ein sehr sehenswerter Film. Ganz anders und jeder kennt es, aber und das dachte ich, passt sogar ein bisschen heute, weil wir besprechen heute einen Film, der auf griechische Mythologie anspricht. Und da kommt dieses Jahr ja auch noch ein Film ins Kino, der auf griechische Mythologie ganz unverhohlen anspricht und die Odyssee behandelt, auf den ich schon wahnsinnig gespannt bin. Und anlässlich dessen war es so, dass meine Freundin, wir feststellen, dass sie von Nolan so gut wie noch gar nichts gesehen hatte, höchstens eins das andere kannte, und wir schauen gerade alle Nolan-Filme durch und sind auch schon sehr weit gekommen. Und ja, aus meiner Sicht einfach, egal welchen, es lohnt sich jeder. Also wenn man mal mit Kurzweil erschlagen werden möchte, mit Bombast und äußerst sehenswerten Filmen auf höchstem Kino-Magie-Niveau, allerdings natürlich auch Bombast-Niveau, alle neuen Filme.
Da hat er jetzt einfach eine ganze Filmografie reingemogelt. Unfassbar.
Damit sind wir jetzt quitt.
Okay, der Punkt geht an dich.
Und weil ich den auch letztens gesehen hatte, Guy Ritchie ist ja öfter mal so, drängelt sich ja öfter mal die Aufmerksamkeit der Menschen, und den Film, den ich von ihm, glaube ich, am meisten mag, ist The Gentleman, und den hatte ich letztens auch wieder gesehen. Und wenn man unbedingt mal Guy Ritchie gucken möchte, würde ich den auch wieder ans Herz legen.
Den habe ich tatsächlich auch noch ganz dick auf der Liste. Den muss ich mal nachholen. Da habe ich irgendwie Bock ich drauf.
Sehr. Der ist so richtig schön. Guy Ritchie at its best.
Ja, und das glaube ich.
Sehr viele Darsteller at its best.
Glaube ich sofort.
Them best, ja. Ja. Das wäre dann mein. Ich übergebe weiter an den Nächsten, der den Staffelstab nehmen möchte.
Das wäre dann nicht richtig.
Ja.
Da würde ich dann jetzt erstmal die Dinge nennen, die ich sehr gut fand, bevor ich zu der Grütze komme. Und sehr gut war gar nicht mal so viel. Da habe ich, glaube ich, einen großen und drei etwas kleinere im Gepäck. Da hätte ich einmal... Und das war, glaube ich, so mein liebster Popcorn-Film so über die letzten 12 Monate gesehen. F1, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Auto-Rennsport, Brad Pitt vorne dabei als gealterter Rennsportler. Und ich habe mit dem Ganzen eigentlich überhaupt nichts an der Brause. Mich interessieren Autorennen ungefähr so sehr wie Pferdehufe. Aber... dieser Film hat mich tatsächlich in den Sitz gepresst. Ich fand den äußerst spannend, kurzweilig. Der hatte schon fast so ein bisschen 80er Jahre Actionfilm-Rezeptur, hatte ich den Eindruck. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also totale Empfehlung, wunderbarer Film. Der macht echt Spaß. Und dann zu den Underdogs, wenn man das denn so nennen kann. Ich glaube, in unseren Genrekreisen sind die alle bekannt. Ich hause trotzdem mal raus. Mich hat sehr begeistert einmal Dangerous Animals, wo ich eingestiegen bin und dachte, ich bekomme einen High-Horror-Thriller präsentiert. Und es ist ein High drin, definitiv. Und es ist auch ein Horror-Thriller. Aber es ist nicht unbedingt ein High-Horror-Thriller, sondern der High ist eigentlich nur Beiwerk oder Mordwaffe oder was auch immer man da so drin sehen mag. Ich mag gar nicht zu tief einsteigen, aber ich fand den zum einen sehr überraschend, zum anderen sehr, sehr gut. Und das erste Mal, dass ich Jake Courtney gesehen habe und er mich nicht in irgendeiner Art und Weise genervt habe. Ich glaube, es ist seine beste Rolle von allem, was ich so von ihm kenne. Ich habe ihn auch fast gar nicht wiedererkannt, aber der Bart steht ihm ganz hervorragend. Muss man sagen, wie es ist. Dann... so, meine Empfehlung, ganz, ganz dick, ist Hello Road. Ein Film in der Tradition spielt alles in einem Auto und mit wenig Menschen Filme. Da gibt es bestimmt einen total guten Fachbegriff für, der mir gerade nicht einfällt. Und Hello Road ist sehr interessant. Der hat mich sofort in seinen Bann gezogen, weil die Geschichte wirklich spannend ist, weil die gut aufgezogen ist, weil die auch sehr, sehr gut gespielt ist. Und die nimmt aber eine ein oder andere Wendung auch ein bisschen in mystische Richtungen. Das hat's für viele vielleicht verhagelt und für mich nur noch spannender gemacht, weil der Film ist sehr interpretationswürdig, der ist sehr gesprächswürdig, den kann man super mit Leuten gucken, die gerne Filme gucken und dann zwischendrin und vor allem auch am Ende diskutieren. Man kann auch total nette Kleinigkeiten finden, die so Puzzlestücke für die Geschichte liefern, und ich muss sagen, der hat mich echt gepackt, den fand ich wahnsinnig gut. Echt ein tolles Teil. Hello Road. Und dann noch ein Slasher, wo sich die Geister spalten. Ich weiß, dass viele Leute in meiner Bubble den ziemlich blöde finden. Mir hat er viel Spaß gemacht. Ich finde, das ist eher ein positives Beispiel aktueller Slasher im Gegensatz zu manch anderen, die eher enttäuschend sein mögen, gerade größerer Marken. Ich fand Clown in a Cornfield echt unterhaltsam. Der macht nicht alles richtig, der macht nicht alles perfekt, aber der macht vieles spannend und manche Sachen anders, aber vieles so, wie man es immer kennt. Der hat so eine sehr ausgewogene Mischung aus, genauso möchte ich meinen Slasher haben und dann trotzdem noch eine Prise Salz hier und da drin. Also das, ich mochte den. Netter Vertreter, schlagt mir gern die Köpfe ein, das ist okay für mich. Okay. Ich verstehe auch jede Person da draußen, die den doof findet. Das ist beim Slasher immer so. Ne? Entweder man hat da gerade Bock drauf und der funktioniert oder der funktioniert eben nicht. Und das bringt mich sofort zu meinen Aufregern des Jahres, nämlich zu so einem Scheiß wie Scream 7. der funktioniert nämlich für mich überhaupt und gar nicht. Den werde ich mir trotzdem bestimmt noch ein paar Mal angucken, aber ich fand den im Kino wirklich doof und der hat auch noch nachgewirkt und ich fand ihn nur noch blöder. Auch wenn ich da so ein, zwei positive Punkte noch entdecken konnte, konnte ich leider auch noch 20 weitere nicht so positive Punkte entdecken. Von daher ist ein Scheißfilm. So, ist auch echt ein schlechter Slasher. So, der ist nicht Halloween Resurrection. Okay, nee, so schlimm ist das nicht. Das kann man immer noch gut gucken und der hat irgendwo einen Unterhaltungswert, aber der war trotzdem für die Scream-Reihe Naja, kein Sargnagel, aber auf jeden Fall der mit Abstand schwächste Eintrag. Apropos mit Abstand schwächster Eintrag, einen letzten haue ich noch raus, auch auf der Loser-Liste des Jahres. Und das war der neue Vertreter im Tron-Universum. Tron Ares ist scheiße. Und das lässt sich auch nicht schön diskutieren. Der war richtig Mist. So, da kann auch die Musik von Nine Inch Nails nichts retten, wenn der Film so blöde ist. Und Jared Leto kann ich eh meistens nicht ausstehen. Und hier schon mal gar nicht. Wirklich ein belangloser, stinkenlangweiliger, dämlicher Film, der mir einfach nur auf den Zeiger ging. Und würden wir jetzt schon im nächsten Jahr sein und über Alien Covenant sprechen, wäre das eine total gute Überleitung. Aber ich leite jetzt lieber über zum Basti.
Sehr schön. Da muss ich ja diese schlechten Filme ja gar nicht mehr aufzählen, weil du hast es ja eigentlich schon getan, vor allem mit Scream 7. Ach ja, der hat mich zum Glück nicht so sehr aufgeregt wie der sechste. Da habe ich wahnsinnig viel Augen verleiert, aber bei dem siebten war es wirklich so ein, was ist das eigentlich für ein Scheiß? Also es war wirklich so ein, wir haben uns dann einfach nur angeguckt und dachten so, was ist das nur für ein Quatsch? Einer ist sogar in der Vorstellung auch vorzeitig rausgegangen. Ich habe den Typen gefühlt.
Yep, verstehe ich.
Also für mich war wirklich Sinners wirklich so das Ding im letzten Jahr. Den habe ich zweimal im Kino gesehen, einmal mit dir zusammen sogar, Udo. Mhm. Der hat mich komplett abgeholt auf ganz vielen Ebenen und finde ich wirklich ganz fantastisch. Toller Film, spielt mit ganz vielen anderen filmischen Versatzstücken und hat zu Recht halt auch ein paar Preise abgeräumt dieses Jahr. Hat mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ich habe so ein Selbstexperiment gemacht. Ich bin nämlich mal wieder ins Kino gegangen mit meiner Kinotruppe und wir empfehlen uns immer Filme und wir lesen dann in den besten Fällen nicht vorher, um was es da geht, sondern da geht es um Empfehlungen und wir waren im Kino bei The Testament of Anne Lee. Mhm. Ich hatte es euch schon in der Gruppe mal reingeschrieben, was das für eine Erfahrung war. Ich habe nach 10 Minuten schweren Atmens zu meiner Partnerin gesagt, ich habe Problem mit drei Dingen. Ich habe Probleme, wenn im Film getanzt wird, wenn gesungen wird und wenn es um, ich nenne es jetzt mal ganz vorsichtig, auch in Anführungszeichen, aber um religiösen Fanatismus geht. Und das habe ich alles dreist in diesem Film bekommen.
Wow.
Es war wirklich... und jetzt muss man dazu sagen, der Film schafft es aber in dieser Art mit diesen Psalmen, die er ja singen dort, auch die Geschichte zu erzählen. Das heißt also, er schafft es wirklich sein Ziel zu erfüllen, mit diese Welt glaubhaft zu machen. Das ist dem sowas von gelungen, auch wenn ich dabei total genervt war. Aber ich hatte am Ende ein Verständnis für diese Welt. Das rechne ich dem Film echt hoch an, aber ich will nicht nochmal sehen. Also auf gar keinen Fall. Aber war auch toll gefilmt und auch tolle Leistung auch wirklich von allen DarstellerInnen. Also das war wirklich ganz fantastisch, aber das gucke ich mir nicht nochmal an. bringt mich aber dazu, zu etwas, was mich jetzt die letzten 4, 5 Wochen intensivst begleitet hat. Und ich toppe alles, was Fred gesagt hat, denn ich schaue mit meinem Sohn jetzt wirklich sehr lange.
Ich weiß, was kommt. Gott sei Dank.
Ich habe es geschafft, innerhalb von 4 Wochen 18 Godzilla-Filme zu sehen. Ui, ui.
Alter.
Wir haben die Showa-Ära, die haben wir bis auf einen Film, haben wir komplett durchgeguckt. Wir haben auch von der Heisei-Reihe haben wir jetzt schon 3 Filme haben wir schon gesehen. Und ich habe mir tatsächlich sogar schon den ersten Film der Millennium-Reihe angeschaut. Und was ich jetzt schon sagen kann, ist, ich habe Bock wirklich mit euch mal über vor allem über einen von diesen ganz alten Schinken zu sprechen. Die machen unwahrscheinlich viel Spaß. Ich habe schon lange nicht mehr so viel Spaß gehabt mit so viel Unsinn und Blödsinn, was man sich nur ausdenken kann. Das ist so charmant gemacht, toll gefilmt. Und wenn man keinen Bock hat auf Omo, dann zieht man sich diese verdammt geile deutsche Schnodder-Synchro rein, gerade bei den 70er-Jahre-Filmen von Jun Fukuda. Die haben es mir wirklich richtig angetan. Also gerade Jun Fukuda, der Godzilla gegen Mecha-Godzilla. Meine Güte, ist das ein absolut Banane-Story. Also wirklich sowas Verrücktes habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Aber das macht so einen Heidenspaß. Das ist so frisch inszeniert. Das ist schnell, hohes Pacing. Der Humor ist fantastisch. Und natürlich dann halt noch mit der Schnodder-Synchro versehen. Also Leute, das ist wirklich echt ein absolutes Fest. Und der Millennium-Godzilla, also gerade der erste, der Auftakt, also so stimmungsvoll, so toll. Natürlich sind die Geschichten ziemlich einfach und simpel gestrickt, aber ja, also es hat auf jeden Fall nicht so bekloppt wie bei hier Godzilla All Monsters, also diese ganze amerikanischen Filme. Auf dem Niveau bewegen wir uns nicht. Das ist schon immer noch eine Spur drüber. Also da muss man wirklich sagen, die Toho-Filme, die bieten da wirklich viel Qualität und ich habe da wahnsinnig viel Spaß dran, in die Welt abzutauchen. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses Jahr eventuell mal ein Godzilla-Film bei mir mal auftauchen wird.
Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, weil also da fehlt mir so dermaßen viel und ich bin neugierig, da mal in irgendwas reinzugucken. So, ich kann mir nicht vorstellen, das mal alles durchzureiten. Ich glaube, das ist mir zu hardcore. Aber dann weißt du ja, die Perlen rauszurupfen. Das finde ich gut. Wertvolle Arbeit, also, die du da tust.
Ja, ich werde dann euch einfach so 5 Must-Sees geben und dann kommt der automatisch auf die Idee, das ist eine Goldgrube, Leute. Ich sag's euch wirklich, das ist eine absolute Goldgrube. Das ist wirklich ganz fantastisch. Aber das bringt mich so ganz fantastisch, nämlich wir haben ja doch wieder ein paar Folgen jetzt gemacht in diesem Jahr und wir sind sogar mehr als 25 geworden. Das sind 27 geworden und welche von diesen Folgen ist euch denn so im Gedächtnis geblieben? Also was ist so für euch so die, wo ihr euch noch am ehesten noch dran erinnern könnt oder sagt, da habe ich die coolsten Gefühle oder das war vielleicht sogar ein Scheißgespräch? Fred?
Da sprichst du den Falschen an, weil ich mich immer so schlecht erinnern kann. Ich kann mich an die ich weiß noch unser letztes Gespräch, was wir jetzt hatten zu Dark City, das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und danach, ich kann mich an die Filme erinnern und unsere Gespräche sind doch eigentlich immer schön. Deswegen, also an schlechte Gespräche kann ich mich da sicher erinnern. Ich weiß, dass von Filmen her haben mich vor allem Jaws 2 fand ich gut, dass wir darüber gesprochen haben, weil den hätte ich sonst, glaube ich, nie gesehen. Und der war durchaus sehenswert. Und das Gleiche gilt für Lost River, den ich ein Film, den ich von dem ich noch nie vorher gehört hatte, was mich natürlich wundert, weil Ryan Gosling ja nur kein Unbekannter ist und wo ich auch sehr froh bin, den gesehen zu haben. Der hatte mir schön. Sehr viel Spaß gemacht.
Ja. Schön. Udo, wo sieht's bei dir aus?
Ja, ich glaube, bei mir ist das Top-Nummer-1-Gespräch der Drive-In-Killer, der mich sehr begeistert hat und wo ich einfach weiß, dass wir unfassbar viel Spaß an diesem Gespräch hatten und auch mit diesem unglaublichen Blödsinn hatten. Dementsprechend meine Nummer 1, definitiv hörenswert. Jede Person, die da draußen, die das noch nicht gehört hat, Ohr reinwerfen. Super. Wirklich pures Gold. Und ansonsten ein honorable Mention, weil ich sehr froh bin, dass ich über den mal sprechen durfte. Das ist natürlich Gouke, der Vampir aus dem All. Jawohl. Weil er mir einfach sehr, sehr am Herzen lag, diesen Film hier mal reinzuzerren. Und was ich noch sehr bemerkenswert als Gespräch fand, da mag ich gerne noch Sideways anführen, weil ich den Film ja eigentlich ziemlich blöde fand, aber ich fand das Gespräch ganz unglaublich gut. So, ich mag einfach sehr mit euch auch über blöde Filme zu sprechen oder Filme, die ich blöde finde. Und das war ein Film, was mir sehr im Gedächtnis, ein Gespräch über einen Film, was mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, weil mich das auch im Nachhinein noch sehr beschäftigt hat und mir auch noch irgendwie verschiedene Punkte mitgegeben hat und Gedanken und Ideen mitgegeben hat. Dementsprechend, ja. Und sonst mag ich noch anführen, vielleicht das Gespräch zu Beyond the Black Rainbow, einfach weil ich das mit dem Sandro hier sehr launig und lauschig und schön fand. Und Masters of the Universe muss ich einfach anführen, weil ich glaube, dass das verflucht nochmal sehr oft gehört wurde da draußen. Dementsprechend an alle Hörerinnen und Hörer ein herzliches Danke dafür, für das ständige Hören, Reinhören, Kommentieren, auch mal eine Nachricht schreiben oder einen netten Gruß. Das freut mich ganz unglaublich sehr.
Ja, da habe ich tatsächlich auch einiges an Rückmeldung bekommen, auch zu dieser Folge. Wir haben mit dieser Folge tatsächlich auch noch mehr neue HörerInnen akquirieren können. Es ist total verrückt, die uns jetzt folgen.
Schön.
Und das merke ich auch schon. Die Downloadzahlen sind wirklich nochmal nach oben geklettert. Uiui. Also da sind nochmal ein Drittel mehr dazugekommen. Ein Drittel mehr von denen, die wir vorher schon hatten. Das ist sehr beachtlich, was da gerade in den letzten Wochen passiert ist. Deswegen auch erstmal an euch da draußen, die neu dazugekommen sind. Herzlich willkommen hier. Fühlt euch wohl. Genau. Ich möchte auf jeden Fall unbedingt darauf hinweisen. Du hast schon gesagt, Drive-In Killer, kann ich nicht mehr erwähnen. Was ich wirklich cool fand, war das direkt Live-Gespräch direkt nach dem Film in Düsseldorf, nämlich zu die Lady vom Shanghai. Da hatten wir einen richtig coolen Flow vor Ort. Man kann es direkt anschauen. Das macht immer was anderes mit dem Gespräch. Das mag ich halt wirklich sehr. Das war ein schönes Ding. Ihr da draußen, ihr habt es schon gehört, ihr, während wir jetzt gerade reden, habt es noch nicht gehört, weil es jetzt, just während wir es aufnehmen, nicht veröffentlicht ist. Ich hatte ein Gespräch mit der Alina Syranek zu dem Film Fassaden. Das war ein sehr starkes Gespräch, auch zu einem starken Film. Das ist mir auf jeden Fall hängen geblieben. Aber ich glaube, eine der Folgen, die wirklich, wo ich auch beim Schneiden wahnsinnig viel Spaß hatte und ein paar Mal wirklich auch gegiggelt habe, das war die zu Jaws 2. Das war ein schöner Querschnitt zu dem, was wir sonst so immer so machen. Also auch mal ein bisschen analytisch rangehen, dann auch ein bisschen flapsig. Da war irgendwie alles drinne, inklusive einem Quiz. Und das bringt mich zum Udo.
Ja, ich habe wieder mal ein kleines Quiz vorbereitet, allerdings nicht wie üblich. Nicht das ganz normale Quiz, was ich hier sonst ganz gerne durchziehe, sondern ich habe für jeden von euch drei Fragen. Und ich würde mir wünschen, dass ihr die Frage jeweils schnell, aber ausführlich beantwortet. So, mehr Fingerzeit gebe ich nicht. Ich hau einfach mal raus. Ich fange mit dir an, Fred. Alles klar?
Uiui.
Los geht's. Robert Langdon und Indiana Jones jagen einen verborgenen Schatz. Wer würde ihn zuerst finden und warum?
Gute Frage. Ich würde sagen, Indy fängt ihn als Ersten. Der findet ihn als Erstes, weil der mit viel Intuition rangeht und mit Witz und Charme. Und Robert Langdon habe ich gerade als ein bisschen verkopfter im Kopf, in Erinnerung. Habe allerdings schon lange keinen mehr gesehen und auch das Buch, was ich gelesen habe, ist länger her. Ich würde sagen, Indy hat auch ein bisschen mehr Portionen von diesem Halunkenglück, würde ich behaupten. So, ihr wisst, was ich meine, ne? So, dass man einfach, weil man dreist und frech ist, klappen dann Dinge, die sonst nicht klappen würde. Deswegen würde ich auf Indy wetten.
Eine astreine und sehr solide Einschätzung, da würde ich sofort mitgehen. Basti, Pinhead und Freddy Krueger terrorisieren eine Horde Jugendlicher in einem Sommercamp. Wer schafft das furchteinflößender und treibt die Kids schneller in den Wahnsinn?
Freddy. Weil Freddy kann zeitgleich in allen Träumen der Kids auftauchen, während der Lead Cenobite, also der Pinhead, immer nur von einem gerufen werden kann. Und das dauert halt erst ein bisschen länger und da ist Freddy ganz klar effizienter.
Interessante Einschätzung. Das finde ich diskutabel. Das überlasse ich den Hörerinnen und Hörern. Da werden jetzt, glaube ich, große Diskussionen entstehen hier im Lande. Solange diese Diskussionen laufen. Nächste Frage für dich, Fred.
Okay.
John Travolta und Dakota Jones haben einen Tanzwettbewerb. Wer gewinnt?
John Travolta gewinnt immer, egal bei was.
Sehr solide, sehr solide.
Ja, also so viel Schneid und so viel gleichermaßen Kitsch und Schleim und trotzdem Charme. Das ja, kann nur er gewinnen.
Okay. Nun gut, Basti. Robocop und Judge Dredd müssen ein Haus mit Gangstern aufräumen, in Anführungszeichen. Wer würde das besser hinbekommen?
Judge Dredd. Er ist das Gesetz.
Und vor allem, wenn das Carl Urban ist, oder? Ich das ist ja auch die Frage, weil ich glaube, Sylvester Stallone würde es nicht so schnell hinbekommen, wie Carl Urban das hinbekommen würde.
Aber wenn der in diesem Film ankommt und wirklich mit diesem schweren Motorrad anfährt und dann dieses Gesicht mit seinem Kiefer dann halt noch so, ich bin das Gesetz. Also das ist so richtig blöd.
Oh, ich liebe diesen Dreadfilm mit Urban, alleine wie er die Mundwinkel die ganze Zeit so tief unten fast bis in den Kniekehlen hängen hat. Ich finde das aber auch wirklich einen grandiosen Actionstreifen der neueren Zeit. Wirklich ein richtig geiles Ding. Dann Fred, Rocky kämpft gegen den alten Karate Kid. Wer gewinnt?
Scheiße, also ich würde glaube ich lieber Karate Kid gewinnen lassen. Er hätte meine Sympathien, aber Rocky als Charakter ist einfach so down, also unten, so eigentlich so Johnny Cash-artig am Boden, und beißt sich trotzdem durch, dass ich glaube, selbst wenn Joey irgendwas, wie hieß der?
Miyagi?
Du meinst jetzt den Karate-Kid?
Miyagi.
Du meinst nicht Miyagi, sondern Joe DiMaggio, oder so ähnlich heißt er.
Wie heißt denn der? Das war, glaube ich, ein Baseballer. Ist auch egal. Auf jeden Fall so ähnlich. Ja, ja. Keine Ahnung.
Wenn der sein Schwan Dritter macht und da vielleicht sogar Erfolg hätte, Rocky würde immer wieder aufstehen und mit
zuschlagen.
Einem letzten Adrian noch. selbst Miyagi noch quasi in Grund und Bogen hauen, ja.
Okay, ich tippe auf Rocky. Akzeptiert. Ich sehe die Szene quasi vor mir und ich glaube, ich muss dir recht geben, ja. Basti, der Android David und der Android Ash infiltrieren die Mannschaft eines Raumschiffs. Wer bleibt länger unerkannt?
Jetzt würden ja natürlich alle denken, dass es ja der David ist, weil der ja so gut aussieht. aber wenn ich Fassbänder sehe, dann denke ich so, da hängt doch bestimmt irgendwas aus. Ja. Und als ich das erste Mal aber echt gesehen habe, dachte ich mir, ach, der Ian Holm, das ist ja ein cooler Typ. Und ich war total erschrocken, dass das ein Androide ist und der jetzt komplett Riot geht. Deswegen würde ich sagen, es ist Ash.
Ja, dem würde ich auch sofort zustimmen, weil der seine Rolle auf jeden Fall unglaublich geil gespielt hat und für mich auch als Zuschauer eindeutig unerkannter war, weil David lässt immer wieder durchblitzen, so dass ihn auch andere Motive antreiben und der verhehlt das gar nicht immer so sehr und bringt da ganz viele Nuancen rein. Ja, dankeschön. Und das bringt uns auch direkt zum heutigen Film, denn da spielt David tatsächlich eine Rolle. Und der heutige Film, den wir hier haben, ist Prometheus, Dunkle Zeichen vom Ridley Scott, der ja auch den ersten Alien-Film damals rausgehauen hat, der zum Franchise zurückgekehrt ist. Basti, wie ist der denn zum Franchise zurückgekehrt?
Als der vierte Teil rauskam, war er wirklich lange Durststrecke und da kam ja dieser Predator, also Alien vs. Predator Reihe kam da ja auf. Und das war was, vielleicht hat mich das am Anfang noch so ein bisschen so reingezogen, als ich halt noch so in mein Ende Teens, Anfang Twens war. Aber spätestens ab dem zweiten Alien vs. Predator war ich einfach komplett raus. Das war einfach totaler Blödsinn. Und da war ich wirklich echt ein bisschen raus. Und dann kam aber irgendwie so 2011 so die ersten Ankündigungen. Ich glaube, da war ich damals sogar ganz frisch, glaube ich, auf Facebook oder so. Und da habe ich gesehen, da gibt es einen neuen Alien-Film. Was glaubst du, was da los war? Und das ging aber nicht nur mir so. Und ich war damals auch zweimal auch im Kino, um diesen Prometheus zu sehen.
Oh, krass.
Und also da muss ich wirklich echt sagen, also das war wirklich damals ein riesengroßes Ding. Also das weiß ich noch ganz genau. Das war wirklich so ein, das war ein Highlight. Da haben wirklich ganz viele Leute drüber gesprochen. Da hat man richtig gemerkt, da gibt es ein Fandom und da passiert gerade eine ganze Menge. Und der Film hat viel ausgelöst, weil der vor allen Dingen ein verdammt gutes Marketing hatte. Mhm. Also die haben ja wirklich sehr früh angefangen, diesen Film zu vermarkten. Die haben Clips, wie Minifilme, kann man sagen, wie Kurzfilme, zu dem Wayland gedreht mit dem Guy Pearce, mhm, und haben da schon mal was ins Netz gestellt, was du dir anschauen konntest. Also von der Seite her war das wirklich echt cool und die haben das gut und lange vorbereitet. Also
ja, die Hochzeit des viralen Marketings, ne? Da wird das hier für den Film richtig ausgekostet. Mich hat das auch total umgehauen. So, ich war so begeistert, dass da ein neues Ding kommt, dass es mich tatsächlich für die Vorpremiere sogar über die Grenze nach Holland rübergezogen hat mit ein paar Leuten, mit so einem Auto voller Menschen, dass wir dann da ein holländisches Kino gestürmt haben, um den bloß als allererstes zu sehen. Ich meine, ich habe den danach in Deutschland auch nochmal ein zweites Mal auf der großen Leinwand gesehen. Also ein großes, wichtiges, wie auch bei dir, Basti, Kinoereignis damals in diesem Jahr. Ich glaube, hier in Deutschland kam der raus 2012 und das war unglaublich wichtig, denn wir hatten einfach unfassbar viel Bock auf mehr Stoff aus diesem Universum und gerade wieder besseren Stoff als diesen, ja, diesen Entwurf der Strause-Brüder, was Alien vs. Predator 2 anging. Das war wirklich schwierig. Da klang es wie ein Befreiungsschlag, was Ridley Scott uns da liefern könnte. Fred, wie war das für dich damals im Jahre 2012?
Ziemlich genauso. Also ich war auch hoch angehypt davon, von dem Erschaffer des ersten Alien-Films, des Universums sozusagen, des Alien-Universums, dann einen weiteren Film zu sehen in dieser Universum. Und ja, ich bin auch ins Kino gegangen. Ich war, glaube ich, bloß einmal im Kino, aber ich war auch wahnsinnig scharf drauf und wahnsinnig gespannt und sozusagen so ein bisschen verliebt, bevor man den Film überhaupt gesehen hat. Der hatte schon sehr viel Vorschusslorbeeren von einem selber bekommen, einfach von den sehr viel Erwartungen.
Das kann ich total nachvollziehen. Zum Titel Prometheus hat sich damals Ridley Scott auch selbst geäußert mit einem Zitat, was so frei übersetzt so viel heißt wie: Es ist die Geschichte der Schöpfung, die Götter und der Götter, genau. Es ist die Geschichte der Schöpfung, der Götter und des Mannes, der sich ihnen widersetzte. So, ganz, ganz grob und frei übersetzt. Und Prometheus ist auch relativ prophetisch als Titel für diesen Film, die Themen dieses Films, den Inhalt dieses Films. Und apropos Inhalt, bevor wir da ein bisschen tiefer reingehen, mag ich einmal kurz die DVD-Hülle verlesen.
Fantastisch.
Das Jahr 2089. Verstreut über die ganze Welt entdeckt die Forscherin Elizabeth Shaw mysteriöse Zeichen, die alle auf dasselbe Ziel im Weltraum deuten. In Begleitung des Asteroiden David, zwei Vertretern von Wayland Industries und dem restlichen Team der Prometheus folgt sie den Hinweisen zu den Ursprüngen des menschlichen Lebens. Ihre gefährliche Expedition führt sie in eine der dunkelsten Ecken des Universums, wo sie sich einem Kampf stellen müssen, der über die Zukunft der Menschheit entscheiden wird. Ja, so ist das hier wiedergegeben auf der DVD-Hülle. Und dann sind wir da alle drei damals in diesem Kino gelandet. Und der Film läuft an und die erste Szene kommt mit einem Wasserfall, einer Kreatur, einem neuen Design. Wie hat das damals und wie hat das heute auf dich gewirkt, Basti?
Ja, fantastisch. Also das war wirklich so ein, Alter, was passiert hier gerade? Damals war das noch nicht so, also gerade auch durch Instagram und sowas, dass du diese ganzen Orte auf der Welt so gut kennst, gerade Island so als, ich denke mal so als Touri-Ziel, da war das wirklich noch wie so ein Geheimtipp Island. Und dann siehst du diese Weite dort, du siehst dann dieses Raumschiff und dann siehst du dann halt diesen riesengroßen Typen, denkst du, was macht der da? Mhm. Und dann hast du dann diesen DNA-Strang da im Wasser und denkst einfach so, okay, das ist groundbreaking, was hier gerade passiert. Also diese Bilder, die haben mich komplett abgeholt. Mhm. Mit der Musik dann auch noch zusammen von Mark Streitenfeld und Harry Jackson Williams zusammen. Das war so, was passiert hier gerade? Also mich hat es komplett umgehauen, dieser Anfang. Also alles kann ich gar nicht sagen.
Spannend. Fred, hat dich das auch umgehauen?
Ja, war genauso. Diese Anfangssequenz, da weiß ich noch, dass ich da auch drin saß und dachte, ja, das wird das. Das ist genau das, was ich wollte. Ich bin überrascht und es sieht super gut aus.
Krass. Ja, das ging mir anders. So, ich fand die Landschaft erstmal und die Musik ganz genauso geil. Ne? Die Musik hat mich an klassisches Star Trek erinnert oder vielleicht auch so ein bisschen an Jurassic Park und so an die goldenen Zeiten des Kinos. Das fand ich großartig und ich fand auch die Landschaft und den Wasserfall großartig. Und dann kam dieses neue Alien, dieser Konstrukteur, Ingenieur, wie man später hört. Mhm. Und da, als ich den gesehen habe, ging es bei mir erstmal ganz tief in den Keller. Ich fand die Optik von diesem Charakter, von dieser Figur erstmal äußerst erschreckend und das hat bei mir eine ganz seltsame Marke gelegt. Und tatsächlich geht mir das heute immer noch so. Ich gucke diesen Film und denke mir erstmal, boah, geil, 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 geil. Und dann steht dieser Typ da in Großaufnahme mit seinem großen Gesicht und ich denke mir, oh nee, oh Gott. Habe ich immer noch, nach wie vor. Ich mag dieses Design gar nicht. Es passt für mich in diese Welt nur sehr begrenzt und sehr schwer rein. Und ich weiß gar nicht genau, woran das liegt. Aber das also hat mich damals im Kino schon direkt enttäuscht an dieser Stelle. Obwohl die Szene sehr, sehr geil ist. Das mit dem DNA-Strang ist geil. Das Fallen in den Wasserfall ist geil. Und dennoch frage ich mich auch heute, wofür ist diese Szene eigentlich überhaupt? Was bedeutet die? Und was will sie ausdrücken? Hattet ihr damals ein Gefühl dafür? Hattet ihr damals eine Interpretation? Und wie sieht die Interpretation heute aus? Basti?
Also meine Interpretation, oder zumindest ist es, also eigentlich ist die Szene ja relativ klar, zumindest in meinem Verständnis. Jetzt hat es mir natürlich Ridley Scott noch bestätigt, weil ich gestern einen Film mit Autokommentar geschaut habe. Aber es ist halt deckungsgleich. Erstens mal macht es Stimmung. Komplett Stimmung, gibt die Tonalität für den Film an. Zweitens ist jetzt das Thema des Films und ganz, ganz klar das Thema des Films, fände ich auch immer super. Und gibt sozusagen eigentlich schon einen wichtigen Handlungsstrang schon mit vorweg. Also dafür ist das halt einfach auch da. Und da muss man wirklich sagen, also ich mag sowieso gerne, wenn du eine Einführungsszene hast, wo sozusagen das Thema des Films, die Leseanleitung des Films einfach schon mitgegeben wird und das habe ich halt bekommen. Also fand ich wirklich, wirklich fantastisch und gelungen, hat auch ich mag es wirklich sehr. Und Ridley Scott hat es genauso bestätigt, eben halt auch in dem sehr trockenen Audiokommentar, muss man dazu sagen.
Ja, ist auch ein sehr trockener Mann, wie er immer wieder zeigt und wie man immer wieder auch liest und hört und so. Ich bin inzwischen nicht mehr so der größte Fan von ihm, was so in der Entwicklung der ganzen letzten Jahre vielleicht drin liegt. Aber vielleicht hat das hier mit Prometheus schon angefangen, dass ich mit ihm so ein bisschen anfange, Schwierigkeiten zu kriegen. Ja, also die Einstiegsszene, die hat schon irgendwie was, ne? Und ja, die setzt eine Tonalität. Aber dennoch wirft sie bei mir alle möglichen Fragen auf, die der Film überhaupt nicht beantwortet. Zumindest nicht für mich. Irgendwie wird keine einzige dieser Fragen in dieser Einstiegssequenz für mich beantwortet. Fred, wie ging es dir mit diesem Einstieg?
Mich würde interessieren, auch da noch was für Fragen das bei dir wären, aber ja. Ich fand den stimmungsmäßig gut, aber ich konnte damit jetzt auch inhaltlich erstmal nichts anfangen. Also der Film beantwortet, glaube ich, theoretisch schon irgendwann, dass irgendwie das mit der Erschaffung der Menschen zu tun haben könnte, diese Szene.
Ist das so? Es wird ja noch nicht mal erwähnt, dass das die Erde ist. So, man weiß es einfach nicht. Vielleicht wird es im Audiokommentar gesagt, aber diese Szene zeigt einfach irgendeinen Planeten und irgendeinen Wasserfall. Genau so. Und es sagt einem genau gar nichts. Und warum trinkt der Kerl diese schwarze Flüssigkeit so? Warum tut er das?
Genau, da hast du die Fragen. Habe ich. Der Film nicht, ne, genau, da hast du sie und die beantwortet der Film nicht eindeutig. Nee. Und ich habe selbst in den, ich glaube, ich habe jetzt zum größten Teil nur versucht, mich durch die Tausenden von Trivia Facts zu arbeiten. Und da steht es auch einmal so, das ist die Erschaffung der Menschheit in der Szene. Mhm. Und in einem anderen Kommentar zweimal weiter runtergescrollt steht, dass das der Planet LVV irgendwas sein soll. Also ich habe nicht das Gefühl, dass der Film die Fragen tatsächlich, also mir vor allem beim ersten Mal schauen, beantwortet hat. Heute habe ich es auch ohne Nachlesen schon gedacht, okay, es soll vielleicht irgendwie was damit zu tun haben. Aber beim ersten Mal schauen oder prinzipiell beim Schauen habe ich die Fragen und denke erstmal, oh, was passiert hier? Und bin eigentlich erstmal in der Laune, dazu rauszufinden, was da passieren könnte.
In der Laune war ich da nämlich auch und durch den ganzen Film hinweg gehe ich mit der Lupe immer wieder dran, wie ist die Verbindung zwischen diesen Konstrukteuren und der schwarzen Flüssigkeit? Und ganz ehrlich, der ganze Film liefert mir immer nur noch mehr Fragen dazu, aber nicht eine einzige verdammte Antwort. Was die mit dem Zeug eigentlich wollen, warum sie es haben, warum die nicht mordsmäßig Schiss davor haben. Ständig gehen die anscheinend drauf und das auch in Verbindung mit dieser schwarzen Flüssigkeit. Und der Typ am Anfang trinkt das und stürzt sich in den Wasserfall. What the fuck? So. Also das kann man so machen. Aber für mich ist das erstmal einfach ein riesengroßes, verdammtes Fragezeichen, was ich durch den ganzen Film hinweg nicht vergessen kann. Und was für mich ganz genau am Ende so dasteht wie am Anfang, sogar nur noch mit mehr Fragezeichen drumherum. Basti, hast du dir diese Fragen gestellt?
Also damals habe ich es mir auf jeden Fall gestellt. Und heute ist es mir irgendwie gefühlt irgendwie umso klarer irgendwie, weil ich das schon verstanden habe, dass die als Engineers überall in der Galaxie sozusagen sich verteilen. Also die lösen sich mit dieser Flüssigkeit selber auf und dadurch wird die DNA freigesetzt durch Wind, Wasser, wie auch immer und kann sozusagen sich dort neu entwickeln. Also gerade diese DNA, also wie war das? Doch, auf jeden Fall ist es jetzt sozusagen überall mit drin und dann kann sich dann halt das Leben entwickeln. Also die nutzen das sozusagen auf Planeten, wo grundsätzlich Lebensmöglichkeiten bestehen für humanoide Lebewesen, da sozusagen sich weiter zu fortzupflanzen oder sich zu spreaden oder wie auch immer. So habe ich das verstanden. Bei Covenant kommt dann allerdings noch ein Spin dazu, der mich dann jedes Mal davon wegbringt. Aber wir sind nicht bei Covenant, wir sind noch bei Prometheus. Und in dieser Logik dieses Films funktioniert das.
Aber wieso? In der Logik dieses Films wird ja auch von Terraforming gesprochen, aber das kriege ich nie zu sehen. Das ist in ein, zwei Nebensätzen wird das gesagt, aber das passiert in dieser Anfangssequenz gar nicht. Und dann kommt für mich halt die Frage, wenn dieser Typ sich diese schwarze Flüssigkeit reinzieht, so warum passiert das mit dem, obwohl mit allen anderen, die mit der schwarzen Flüssigkeit konfrontiert werden, was vollkommen anderes passiert. So, also, und warum, wenn das für die Entstehung der Menschheit verantwortlich sein sollte, macht diese schwarze Flüssigkeit ansonsten mit Menschen aber irgendwelche glipperartigen Tentakelwesen? Und wieso laufen auf unserer Erde dann nicht überall glipperartige Tentakelwesen durch die Gegend? Also, das ist jetzt nur so die Spitze des Eisbergs an Fragen. Da könnte man noch 40 Fragen hinterher schicken, die der Film dann alle aufwirft und wie gesagt, überhaupt nicht beantwortet. Habe ich erstmal ein Riesenfragezeichen. Also ich bin damals im Kino schon mit einem Riesenfragezeichen eingestiegen und ehrlich gesagt, mit jeder Sichtung wird das Fragezeichen größer, weil ich oft den Eindruck habe, Ridley Scott hat da in J.J. Abrams Manier Mystery-Boxen aufgemacht und einfach stehen lassen. So, und das nervt mich manchmal bei J.J. Abrams ganz gewaltig und das nervt mich hier bei Prometheus auch ganz gewaltig, weil ich mag ein gutes Mysterium, aber ich habe hier gar nicht das Gefühl, dass es ein wirklich gutes Mysterium ist, sondern dass es Quatsch ist.
Aber war doch auch der gleiche Drehbuchautor, oder? Von Lost und von
ja. Prometheus. Ja, richtig. So ist es. Damon Lindelof ist es. Wenn wir die Einstiegsszene verdaut haben, kommen wir zur Einstiegsszene Nummer 2, die weit später gedreht wurde als der gesamte Rest des Films. Und zwar sind wir in einer Höhle, erleben ein bisschen Indiana Jones-artiges Abenteuer-Flair und verschiedene Wissenschaftler, die auf einer Forschungsreise sind. Fred, wie hat dir so dieser zweite Opener, dieser zweite Einstieg gefallen? Und was hat er bei dir so für Ideen und Gedanken aufgeworfen?
Ich kann mich nicht an meine ersten Male erinnern, die ich den Film gesehen habe, nur an heute. Und landschaftlich total schön. Ich kenne die Gegend tatsächlich auch. Ich war auf der Isle of Skye sogar zweimal schon. Cool. Wunderschön da. Diese Höhle gibt's da wahrscheinlich nicht. Weiß ich nicht. Ich habe sie nicht gesehen. Was bei mir vor allem hängen geblieben ist, dass sich das irgendwie komisch angefühlt hat. Also vom Prinzip her, was da so, okay, was soll das jetzt? Ich bin doch in einem Alien-Film. Ja, und dann, also irgendwie auch so zusammen, also so also wie aus einem Baukasten, ich mache jetzt irgendwie ein Archäologie-Set, wie kann ich das möglichst schnell irgendwie so, dass man sieht, soll jetzt, das soll was in der Art sein. Und dann wird dann halt diese mit dem das Ding mit der Höhlenmalerei und aufgetan, dann denke ich, ah, Erich von Däniken, geht's jetzt echt in diese Richtung? das muss doch echt nicht sein. Und dann diese Wissenschaftler, die für mich von Anfang an überhaupt nicht wie Wissenschaftler wirken, sondern wirklich wie wie Roland Emmerich Wissenschaftler, so vom Gefühl her. Also so Schablonen, die irgendwie, also ein bisschen mehr Richtung Indiana Jones, hast du ja vorhin schon gut so reingebracht, ja. So eher Richtung Abenteurer, aber unsympathisch und dann die Wissenschaftlerin, die dann so spirituell verklärt, ich glaube, es ist eine Einladung, sagt oder so ähnlich. Ich habe es diesmal wieder in der Synchro geguckt. Und beim diesem Mal schauen war ich ab der Szene, dachte ich so, ich habe viele von dem Film offensichtlich verdrängt gehabt. Später den David, den Michael Fassbender, hatte ich in guter Erinnerung und den mag ich auch immer weiter gern wieder sehen. Aber an der Szene dachte ich so, okay, ich hatte gehofft, dass der Film mich einfach abholt und ich wieder in Ridley Scott-Manier Optik und Ästhetik mich einfach über alles andere hinwegtrösten, aber da war ich schon heute schon schlecht gelaunt, relativ am Anfang. Irgendwie war ich da raus und dachte, nee, brauche ich jetzt nicht. Ich hatte auch komplett, hatte ich komplett vergessen, die Szene, obwohl ich den Film mindestens schon zweimal vorher gesehen habe.
Das ging mir auch mit mehreren Szenen, so kann ich vielleicht nachvollziehen. Basti, dieser zweite Einstieg, hat's den für dich gebraucht? Und wenn ja, warum?
Nee, der hat es überhaupt nicht gebraucht.
Okay, und wenn nein, warum?
Also witzig, ich kann eigentlich alles doppeln, was Fred gesagt hat, inklusive Erich von Däniken, da musste ich echt ein bisschen spitzeln. Was damals die Szene und zu Teilen auch heute so ein bisschen drüber trägt, das ist ganz, also allgemein auch in diesem Film, der Score. Mhm. Der hat so eine Aufbruchsstimmung, der hat so durch dieses Horn, was der da immer einsetzt, dieses da gibt's wie diesen Aufbruch ins All Stimmung, ja. Nenne ich das jetzt mal. Das trägt's rüber. Das ist auch das Einzige, wie es schafft, diese merkwürdige, blöde Archäologie-Abenteurer-Szene da irgendwie rüberzubringen. Das ist so blöd. Also da habe ich dieses Gefühl, so Ridley Scott will jetzt wirklich ganz viel, ganz schnell da einfach reinklatschen und traut uns einfach überhaupt nicht zu. Das macht er dann aber noch im weiteren Verlauf des Films noch ein paar Mal, aber hier fängt er an. Aber er macht, und das ist ja symptomatisch auch wieder für den Film, er macht es eben halt wunderschön mit schönen Bildern und also da muss ich sagen, also filmisch passt das inhaltlich, Alter, nee, braucht's überhaupt gar nicht. Hätten sie alles gleich auf dem Raumschiff gleich sagen können bei ihrer Eröffnungsrede. Hey, haben wir da gefunden, was sie eigentlich auch machen.
Diese Musik hat wirklich diesen Star Trek-artigen Hoffnungsschimmer drin und das mag ich auch sehr. Also du hast da völlig recht, das trifft's auf den Punkt, das trägt da drüber und eigentlich ist es nur der Score, weil die Szene ist einfach völlig redundant. Mhm. Fred, genau wie du, ich habe den Quatsch einfach vergessen. Und dann ist ja die Höhe, dann kommt ja Einstieg 3. So, da, es reichen keine zwei Einstiege, dann kommt Einstieg 3. Und dann nämlich kommt David, der aristokratische David, der durch die Gänge schlendert und sich feine Musikklänge anhört und sich Filme ansieht und so mit sich selber ist und sehr zufrieden ist, den ich damals im Kino wirklich sehr mochte, sehr zu schätzen wusste, aber leider bin ich nicht mehr damals, denn leider habe ich Alien Covenant schon gesehen und der hat mir David tatsächlich schlicht zerstört. Ich kann Fassbinder in dieser Rolle ehrlich gesagt heute nur noch schwer ertragen. Er kotzt mich manchmal richtig an. Und das ist dramatisch, aber das ist einer der Gründe, warum ich diesen Film jetzt, ich glaube, 5-mal insgesamt gesehen habe. Und jedes Mal, wenn ich den bei Letterboxd eingeloggt habe, musste ich ihn weiter abwerten. Ein Grund dafür ist das. Covenant hat tatsächlich diesen Charakter, den ich am Anfang interessant fand, für mich gnadenlos demontiert und zerstört. Einstieg Nummer 3, Fred. Wie bringt dich dann dieser endgültige dritte Einstieg auf dieses Raumschiff, in diesen Film, in diesen Charakter David, in die Geschichte rein?
Ich habe das Glück, dass ich Covenant komplett vergessen habe und einfach als, warum habe ich mir das angetan, abgestempelt habe. Und mehr weiß ich zum Glück auch nicht mehr. Und das, und für mich ist Michael Fassbender und David immer noch der Lichtblick des Films. Also der einzige wirklich interessante Charakter, wow, den ich auch nicht durchgehend mag. Aber oder auch einige Sachen denke, boah, das hätten sie echt besser machen können. Aber ich, das ist das, ja, als von den Personen her der einzige, der da so, der mich, der auch wirklich hängen geblieben ist. Es gibt noch ein paar andere, die interessante Aspekte haben, wie zum Beispiel die zweite Sigourney Weaver in diesem Film. Und natürlich auch Charlize Theron hat was. Und Idris Elba mag ich auch prinzipiell gern sehen, aber das sind alles so Sachen, die bleiben nicht hängen. Und das, ich finde, was da Michael Fassbender macht, es hat, der hat eine unglaubliche geile, also aufmerksam heischende Präsenz und macht dieses unnatürliche, also dieses, man hat gleich diesen Androiden-Charakter, kann dann so ein bisschen sagen, okay, ist Alienwelt, und dann haben wir gleich Ash wieder und Bishop und im Kopf, und der ist ja, da das zeitlich davor spielt, der ist es, macht das Sinn, dass der noch unmenschlicher wirkt und eben nicht wie dann Ian Holm quasi, dass da ein so, das ist gar kein Mensch, Dings kommt. Da denke ich so, ah, okay, jetzt hat mich Alien erstmal wieder, bin gespannt, wo das hingeht.
Hast jetzt eine Riesenfülle von Themen aufgemacht, wo ich gleich auf mehrere Dinge noch eingehen mag. Aber erstmal, Basti, dieser Einstieg und vor allem auch David. Wie gefällt dir David, wenn du den so siehst, damals und heute und dieser Einstieg mit David?
Also ich würde mal sagen, also damals bin ich auf jeden Fall Ridley Scott sowieso mit dem Film komplett auf den Leim gegangen und ganz besonders auch mit David. Den mochte ich damals wirklich sehr. Ich mag den heute irgendwie auch noch, obwohl ich jetzt mich mehr frage, was seine Rolle eigentlich wirklich bedeutet und was der da eigentlich mitmacht. Ich begreife den nicht als das, was Ridley Scott sich da eigentlich vorgestellt hat.
Aha, okay.
Und so eine Schlüsselszene ist für mich eben halt, er schaut sich Lawrence von Arabien an und färbt sich dann, blondiert sich dann halt die Haare. Mhm. Und das soll wohl darauf anspielen, dass er sozusagen sich schon seine Identifikationsfigur ausgesucht hat, nach der er sozusagen jetzt auch so handeln will, also beziehungsweise er will das imitieren in diesem Fall, damit er so einen menschlichen Spin da eben halt bekommt. Und ganz ehrlich, das geht auch gar nicht auf. Im weiteren Verlauf des Films passiert da gar nichts und die Figur Lawrence von Arabien ist eine andere. Mhm. Jetzt habe ich den Autokommentar gehört und stelle fest, Ridley Scott bezieht sich dabei auf das Buch, und wenn man das Buch liest, würde man wohl denken, mit Michael Fassbender müsste man das ideal besetzen. Und ich denke so, okay, die Transferleiste muss da auch beim Filmgucker auch erstmal bringen. Und da muss ich sagen, da verstehe ich das jetzt irgendwie noch weniger. Der macht ein paar coole Sachen. Der macht ein paar Sachen, die ich aber überhaupt nicht verstehe. Wieso kann der in Träume reingucken? Spielt im restlichen Verlauf des Films überhaupt keine Rolle mehr, außer dass wir ein paar Motive von anderen Charakteren jetzt mitbekommen. Aber das ist halt wirklich bad Storywriting, muss ich wirklich sagen. Und dann muss ich auch sagen, finde ich diese Szene so merkwürdig geschnitten. Die ist so ständig unterschnitten. Teilweise ist eine Szene auseinandergeschnitten, mit einer anderen aufgefüllt, um dann wieder in die andere Szene wieder zurückzuschneiden. Und ich denke mir so, why? Warum? Wenn du hier zeigen willst, wie Zeit vergeht, warum machst du das denn so umständlich? Habe ich nicht verstanden, muss ich dazu sagen. Es sieht aber alles fantastisch aus, hat eine tolle Stimmung. Ich glaube, ich weiß, was die damit vorhaben, aber es ist halt, wenn du genauer drüber nachdenkst, und das kann ich jetzt schon meinem Fazit vorwegnehmen, wenn du genauer drüber nachdenkst, es ist ganz schöner Unsinn.
Es ist blanker Unsinn, ja, und ich musste genau an dieser Stelle mit Lawrence von Arabien auch an Data denken, ne, weil hier eigentlich Fassbender so eine Art Data imitiert, aber leider passt das zu Data wahnsinnig gut, aber zu Fassbenders Rolle hier überhaupt nicht. Und dieser ganze Einstieg macht für mich direkt ein riesengroßes Problem. Problemfass dieses Filmes auf, was sich auch total durchzieht, nämlich, dass ganz viele Sachen in Prometheus für mich zu der Welt nicht passen. Und damit meine ich wirklich genau solche inhaltlichen und auch Designentscheidungen. Also ich bin riesengroßer Fan von den anderen Androiden, so die wir in den anderen Filmen haben. Sei das Ash, sei das Bishop und so weiter. Finde ich ganz großartig. Und die haben für mich alle was Kantiges, was Markiges, auch was Ekliges, auch was Abgerocktes, was Abgeranztes. Und plötzlich bekomme ich hier so eine geschniegelte, gestriegelte Facette im Alien-Universum zu sehen, die ich ehrlich gesagt noch nie sehen wollte. Und das bezieht sich für mich sowohl auf David, aus seinem Verhalten, aus diesem aristokratischen Tun, aber auch auf das Raumschiff, was unglaublich sauber und geleckt ist und für mich so gar nicht genau in dieses Universum reinpasst. So, auch wenn ich gesehen habe, dass viele Designentscheidungen versucht wurden, so zu treffen, als wäre das eine Art Vorwelt eben von unserem bekannten Alien-Universum. Aber das geht für mich nicht auf. Das funktioniert für mich hier nicht. Und David ist ein Paradebeispiel, warum das nicht funktioniert. Aber auch diese Umgebung, in der sich da Whelans Tochter rumtreibt oder so und etc. pp. Für mich ist dieses ganze Raumschiff erstmal so, ja, ich sehe einen Film, der für mich eindeutig nicht mehr in diesem Universum verhaftet ist. So, und das hatte ich an dieser Stelle schon fest. In diesem dritten Einstieg war damals schon im Kino für mich dieses Feeling vom Alien-Universum flöten gegangen. Und das fand ich damals, wie ich das auch heute finde, einfach unglaublich schade, weil gerade die Designs und das Abgerockte und eben dieses Andersartige, diese andersartige, dreckige Science-Fiction ist das, was ich an diesem Franchise eigentlich so liebe und was ich eigentlich unbedingt auch sehen möchte, weshalb ich auch bei Romulus auf der Pro-Seite stehe, weil der gibt mir das, der gibt mir das in die Hand und ich stehe da und denke mir, ja geil, genau so muss das aussehen, genau so darf das aussehen. Und ich schaue in diese Prometheus rein, in dieses Raumschiff und denke mir, nee, so muss das nicht aussehen. Und so darf das für mich auch nicht aussehen. Fried, als du das damals so gesehen hast, dieses Raumschiff, diese Umgebung, dann wie die Menschen darin aufwachen, erwachen und so weiter. Wie hast du das Design empfunden? Wie hast du diese Umgebung empfunden? Und was hat das bei dir für Gefühle ausgelöst?
Also von damals weiß ich nicht mehr, aber jetzt geht es mir erstmal prinzipiell so wie dir, das genau an Alien, aber das ist ja auch bei Star Wars zum Beispiel auch eben der Unterschied zu den vorhergehenden Sci-Fi-Filmen und zu Star Trek, dieses dreckige, abgenutzte, was Alien einfach mal so eben auch geil macht. Auch was ich eigentlich unbedingt gern sehen möchte und das sich wird anfühlt, zumal ganz viele Sachen in Prometheus ja ziemlich an die ersten Alien-Filme anlehnen, dieses Sammelsurium an Charakteren, die da aufwachen, also es sieht aus wie ein Alien-Film, aber poliert. Die Ästhetik hat mich nicht angesprochen. Es macht halt Sinn in dem Film, weil hier ist halt das ist halt das Parade-Raumschiff. Das ist eben in Alien 1 und 2, da sehen wir halt, da sind halt die unterste Arbeiterschicht, die da unterwegs ist, in dem billigsten Material, wo man halt, da ist man quasi im Raumfahralltag angekommen und die fahren halt schon seit 50 Jahren mit diesem Raumschiff rum und die Welt ist halt einfach used quasi. Und hier geht vom reichsten Mensch der Welt, die Tochter, fliegt da mit dem Flaggschiff, das es damals gibt, los und dass das da alles geleckt aussieht, macht aus der Logik von dem Film aber Sinn.
Nee, ich finde das einen starken Punkt. Du hattest gar nicht betrachtet, da finde ich tatsächlich aus Sinn, da finde ich total.
Ich verstehe den Punkt auch und trotzdem muss ich sagen, ich verstehe ihn und es gefällt mir gleichzeitig nicht. So, also ich verstehe die Entscheidung. Aber da kommen wir gleich zum nächsten riesengroßen Problem. Es ist das Flaggschiff, wo Whelan persönlich irgendwie auch noch mit an Bord ist, was dann später reinkommt. Ne? Und also da gehen die Probleme direkt bei Whelan ganz, ganz dick für mich weiter. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht ist das ein Ding von einer falschen Erwartungshaltung. Aber wenn ich einen Film in der Alien-Reihe lose oder grob sehe, dann freue ich mich auf Schmutz und Matsche und Flüssigkeiten, die von den Decken tropfen und Nebelschwaden und all das kriege ich hier nicht. Und ja, so wie du es erzählst, macht das Sinn und dennoch hätte ich es mir anders gewünscht. Da komme ich nicht aus meiner Haut. Ich stehe davor und denke mir, nee, hätte ich mir anders gewünscht. Dann schick doch bitte lieber die Arbeiter los. Ich möchte das eigentlich so hier gar nicht sehen.
Genau, die Leute, die im Maschinenraum stehen und mit Schraubenschlüsseln halt am Ionenantrieb rumwerkeln. Und ja, ich weiß genau, was du meinst.
Ja, ich will den Schweiß sehen, ich will die Arbeiter sehen, ich will sehen, dass irgendwo Funken rausfliegen und dass auch Dinge kaputt sind und so weiter. Und das kriege ich ja alles gar nicht geboten. Aber das ist halt mein persönliches Ding, ne? Das kann man gut oder schlecht finden, da verstehe ich auch jede Person, bei der das dann grundsätzlich ankommt. Denn ja, filmtechnisch macht das Sinn. Was für mich aber weniger Sinn macht, da bin ich gespannt auf eure Meinung, ist so ein bisschen die Einführung der Crew. Also warum zum Beispiel Dr. Shaw aufsteht und sich erstmal David Dr. Shaw vorstellt und warum auch diese ganze Crew an Bord ist, viele Jahre unterwegs, weg von zu Hause, viele, viele Jahre für ein Projekt und die wissen alle nicht, warum sie da sind. Basti, hat das für dich irgendeinen Sinn ergeben? Und was hat das mit dir gemacht, dass du diese Szenen gesehen hast und diese Dialoge gehört hast?
Also ich glaube, das war der erste Punkt, wenn ich mich so gut erinnern kann, wo ich damals im Kino auch schon dachte so, muss jetzt wahrscheinlich sein, um den Film voranzutreiben, ja. In jedem Mal, wo ich es gesehen habe, denke ich so, das ist so eine richtig blöde, billige Szene. Also um wirklich nochmal die Mission State klar zu machen, wo geht jetzt hier die Reise eigentlich hin? Jeder wird jetzt hier abgeholt. Also wirklich alle, die für den weiteren Verlauf des Films noch vonnöten sind, sind jetzt in diesem Raum und kriegen jetzt sozusagen Informationen, damit das Drehbuch das nicht an anderen Stellen machen muss. Und das merkt man volle Kanne halt einfach. Und jetzt kommt eigentlich für mich eigentlich der größte Downer. Ich kann mit dieser ganzen Crew einfach mal überhaupt nichts anfangen. Also wirklich, ich finde die alle sowas von unsympathisch. Und ich denke so, Leute, ihr seid die ganze Zeit auf diesem riesengroßen, krassen, teuren Schiff. Ihr müsstet in Entdeckerwut und Entdeckerlaune sein. Ihr müsstet diesen Leuten, die euch da gerade erzählen, was hier eigentlich gerade abgeht, ihr müsstet total begeistert sein. Ihr seid WissenschaftlerInnen. Was stimmt mit euch nicht? Und da habe ich das Gefühl, ich bin der Willkür der Drehbuchschreiber ausgesetzt.
Ja.
Und da fühle ich mich tatsächlich echt nicht gewertschätzt.
Ja, genau. Denn man hat echt kein Verständnis dafür, warum seid ihr eigentlich da, Leute? Warum lasst ihr euch in Tiefkühlkapseln reinstecken und wacht Jahre später einfach irgendwo auf und erstens wisst ihr nicht, warum ihr da seid, weit weg von zu Hause und allen Menschen, die euch lieb sind und allem anderen, und warum verdammt nochmal seid ihr alle so, warum habt ihr alle keinen Bock? So. denn die sind ja voller Skepsis, voller Nullbock, voller, ich hau jetzt hier erstmal die Füße nach vorn und hau ein paar blöde Fragen raus, wie irgendwie in der Schulklasse. So, und also, schwierig. Aber dann kommt für mich der allergrößte Downer und ich glaube, das ist mein persönlich, verdammt nochmal, also ich glaube fast der größte Kritikpunkt am ganzen Film. Dann kommt Peter Weiland. Guy Pearce in einer Maske. Oh, und bevor ich jetzt anfange, hier eine Hasstirade loszulegen, Fred, Guy Pearce, Peter Weiland, sag mir mal deine Ideen und Gedanken dazu.
Ein ganz großes Warum? Warum? Also es sieht furchtbar aus. Es ist, ich fühle mich, keine Ahnung, gab es nicht mit Dustin Hoffman in den 70ern irgendeinen Film, wo der auch als 20-Jähriger da auf 100 geschminkt wurde? wo man dachte, okay, für die 70er nicht schlecht, aber warum 2012? Warum? Ich weiß es auch
nicht.
Für den ganzen Film, also das gibt eine, ich verstehe, dass da, also den Storystrang, und wenn man sich irgendwie drauf konzentriert hätte und alles andere weggemacht hätte, hätte es vielleicht auch interessant sein können, dass da ein reicher Typ seinem Schöpfer begegnen möchte. Aber es ist einfach unnötig für den ganzen Rest. Also das ist ein anderer Film irgendwie. Das ist so gefühlt, als hätte der Lost-Schreiber eine Serie schreiben wollen und es musste halt alles in einen Film rein.
Aber da kann ich tatsächlich ein bisschen Abhilfe
schaffen. Ja, schaff mal.
Einordnen und erklären. Der John Spates und der Damon Lindelof, die haben eigentlich mehr Drehbuchseiten gehabt. Also der Film war eigentlich viel größer. Und unser allerliebster Ridley Scott, der hat gesagt, das muss raus, das will ich nicht. Und dann standen die dann halt vor diesem Scherbenhaufen und Ridley Scott hat, und das hört man eben halt auch im Audiokommentar, das ist jetzt nicht notwendig, das erklärt sich schon und das braucht man nicht, das ist redundant. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde dieses Kürzen, um ein bisschen wahrscheinlich Produktionskosten zu sparen oder sonst irgendwas, damit der andere Szenen halt aufblasen kann. Das merkt man eben halt, das ist so ein bisschen Genickbruch des Films. Denn ich hätte gerne die anderen Drehbuchseiten gerne gesehen, denn der Wayland, der hatte hier definitiv mehr Screentime und vor allen Dingen auch ohne Maske. Also ohne diese 100 Jahre alte Maske da. Und das hätte ich tatsächlich wirklich gerne gesehen. Gab es aber halt nicht, ist rausgestrichen worden und deswegen machen viele andere Dinge eben halt hier auch keinen Sinn. Und ja, das kann man übrigens auf dem Audiokommentar von den beiden nachhören. Der gibt es nämlich nochmal extra. Also zu dem von Ridley Scott gibt es den auch noch von den beiden. Und die geben halt wirklich echt einen tiefen Einblick, was da eigentlich mal vorher da war und was jetzt halt hinterher draus geworden ist.
Ja, ich dachte.
Und vom Schnitt wollen wir an der Stelle noch gar nicht
reden. Ich dachte mir sowas in der Richtung nämlich auch, dass das eigentlich nur Sinn ergeben kann, diese völlig bescheuerte Entscheidung, nämlich wenn Guy Pearce irgendwann auch nochmal irgendwie in einer früheren Zeit als junger Peter Weland auftritt. Aber ich muss sagen, mein Problem fängt schon damit an, dass Peter Weland überhaupt in diesem Film auftritt. Das ist für mich eine Entmystifizierung, die ich nicht wollte. Ich wollte das niemals sehen. Ich fand das großartig, wie das vorher gelöst war, dass das so ein Mysterium war, dass es Andeutungen gab, dass es auch einfach so Anspielungen gab. Aber ich hatte überhaupt gar kein Interesse daran, diese Figur zu sehen, gar kein Interesse daran, die letzten Tage dieser Figur zu erleben und das Sterben von dieser Figur zu erleben und schon gar nicht gespielt von einer jungen Person in einer richtig miesen Maskerade. Ich dachte, das ist doch wohl Mummenschanz aus den 60ern oder 50ern oder sowas, wo sowas gerne gemacht wurde, ne? Aber das ist ja einfach richtig große Scheiße so. Das sieht schlimm aus und es lässt sich dann auch nicht erklären, wenn das so gemacht wurde, wie es hier gemacht wurde, warum das nicht einfach mit einem fucking coolen älteren Herrn besetzt wurde, der das einfach saugut hätte spielen können. Ja, zum Beispiel, ganz genau. So, das lässt sich für mich nicht erklären, das lässt sich auch nicht schönreden. Jedes Mal, wenn ich Guy Pearce in dieser Maske sehe, in jeder vereinzelten verdammten Szene in diesem Film, denke ich mir nur, weg damit. Ich brauche den Storystrang nicht, ich brauche Guy Pearce als Peter Weland nicht, ich brauche die ganze Nummer nicht. Bitte haut das raus. Ich möchte das nicht sehen. Macht mir eine Schnittfassung ohne den Scheiß und ich finde den Film besser. So, grrr. Das nervt mich. Das nervt mich ganz gewaltig. Na gut, dann sind wir auf diesem Planeten. Fred, wie gefällt dir der Planet und diese Crew von völligen Volldeppen, die anfangen, diesen Planeten zu erforschen?
Der Planet gefällt mir.
Schön.
Punkt. Ja.
Was gefällt dir daran und warum?
Es ist wahrscheinlich ähnlich wie bei dieser Anfangssequenz. Erstmal so. Also schöne, einfach so, das, es ist ein bisschen das, was ich von einem Sci-Fi-Film auch erwarte oder so, von so einer Planetenästhetik, was zu ihm passt, irgendwie düster. Es ist was, wo ich denke, das habe ich so in der Art vielleicht vorher nicht gesehen und man weiß erstmal nicht, was nun. Also genau wie die Crew an sich. Die Crew, Volldeppen, hast du gesagt, und ist, also die gehen auf den Planeten und alleine schon, also spätestens mit der Crew-Vorstellung, was du vorhin gesagt hast, ich denke, was soll das alles? Also das macht alles gar keinen Sinn. Die Leute sind unsympathisch, das sind alles Schablonen. Da hat jemand versucht, ja, also bin ich wieder bei Roland Emmerich, der versucht halt die Alien-Filme nachzustellen, die ersten zwei, wieder die Charakter, also so mit so platten Typen, der eine Typ, der ein bisschen schnotterig mit Vollbart ist, dann der Punk, der aber irgendwie, also Pseudo-Punk vom Aussehen her, der aber irgendwie nur zum Arbeiten da ist und also irgendwie so eine, und dann, aber es sollen Wissenschaftler sein, die sind aber so dumm von Anfang an, auch die Wissenschaftler an sich, die sind so doof, die gehen auf die, die sind als erstes überhaupt, sind die auf diesem Planeten, auf dem, wo die noch nie vorher waren, die gehen in eine komische Unterkunft rein. Indiana Jones wäre da vorsichtig reingeschlichen mit seiner Peitsche und hätte die Fallen gewittert. Das ist nicht Indiana, die hätten Drohnenroboter irgendwas reinschicken können. Nee, die gehen da rein, hallo, oh, Luft, ich mach mal den Helm auf. Ich weiß nicht, ob ich es beim ersten Mal gucken schon so schlimm fand, aber heute war da, ich habe das einfach nur gedacht, ihr seid alle so doof. Es hat mir komplett den Spaß versaut quasi, weil ich dachte, das ist, warum? Also das, ich kann den Film nicht ernst nehmen und damit hat dann auch so ein bisschen vieles von den Fragezeichen, die wir haben, waren heute auch so nach dem Motto, Naja, wenn das alles schon so beschissen ist, warum soll ich da nach einem großen, erleuchtenden Ganzen suchen? Also, wenn die es nicht schaffen, mir die Leute glaubhaft drüber zu kriegen, dann ist der Rest auch noch Mummschanz.
Es wirkt immer auf mich wie eine Gruppe Pfadfinder, die irgendwo in ein Höhlensystem reingeht und einfach völlig depperte Dinge tut. So. Also ernstzunehmende Wissenschaftler gibt es hier einfach nicht. Die sind nicht da. Das sind das Idioten.
Das ist wie ein Teenie-Horrorfilm, wo Leute zufällig irgendwie eigentlich nur zum Saufen in eine Hütte in den Wald fahren. Und dann begleitest du die. Also so das Niveau hat das gefühlt so ein bisschen.
Ja,
mach ich mal das.
Leider ja. Ja, und dann baue ich mir auch noch was zum Kiffen in meinen Anzug ein. Dafür ziehe ich sogar den Helm noch mal kurz auf. What? Ist hart. Vor allem der Typ, der dann doch die Drohnen losschickt und eine Kartografie macht von dem gesamten Höhlensystem, dass man wirklich alles erforscht und weiß, was wie wo ist, der Typ verläuft sich dann? Ernsthaft? Ernsthaft? Basti, komm, übernimm mal kurz hier. Gibt's positive Dinge?
Gut? Ja, genau. Was Gutes. Also eigentlich geht das schon mit dieser furchtbaren Landung los, wo die auf diesem Planeten landen und sehen dann diese geraden Linien und dann sagt dann diese Captain Obvious Stimme, die Natur schafft keine geraden Dinge. Das muss künstlich Menschen gemacht sein, wie auch immer. Ich denke so, oh meine Güte, und dann landen die da unten und dann sind die in diesem Scheißding da drinnen. Und ihr habt das alles schon gesagt, ich weiß gar nicht, was ich da noch sagen kann, aber was ich sagen kann ist, dieses komische Gefährt, wo die da ja hinfahren, ja, das ist so eine Art russischer Mini-Panzer ist das, den die umgebaut haben, davon hatten die 3 Stück. Da ist die Kohle hingeflossen, Leute, da ist die Kohle hingeflossen. Und Ich muss hier nochmal an Alien 3 erinnern, ja, wo wirklich dieses Drehbuch teilweise erst am Tag noch geschrieben worden ist, ständig geändert worden ist, sonst irgendwas. Da haben wir wirklich coole Szenen, wo sich Leute in Ruhe miteinander unterhalten, dir irgendetwas mitgeteilt wird über diese Menschen, warum die dort sind, warum die was machen. Und hier kommen nur blöde Sprüche. Du hast die wirklich die Speerspitze der Wissenschaftler vereint auf dem teuersten Raumschiff, was es überhaupt gibt und sind auf diesem Planeten Millionen von Kilometern entfernt, um dann sich diese blöde, macht mich wahnsinnig. Und wirklich, ab diesem Moment, wo die den Helm da abgesetzt haben, war dann für mich so dieses so, ihr habt wirklich verdient, alle zu sterben. Und ich weiß, dass ihr fast alle sterben.
Ja, richtig.
Aber ihr habt das echt euch hart erarbeitet, habt ihr euch das. Alter, das ist aber wirklich echt unglaublich. Für mich finde ich es aber noch krasser, als den Helm abzunehmen, wenn die dann da unten noch dieser komischen Schlange dann da begegnen.
Werden
wir ja sicherlich noch kommen, aber ich kann es jetzt vorweggreifen. Ganz ehrlich, wenn so ein Vieh wie so eine verdammte Schlange, wie so eine Klapperschlange vor dir ist, halt, da gehe ich nicht näher und halt auch nicht meine Hand dahin. Das mache ich. Nein, das tue ich nicht. Und gerade alles, was in dem Raumschiff, in diesen Konstrukteuren Raumschiff stattfindet, muss ich wirklich sagen, da verliert der Film komplett das letzte bisschen noch an Glaubwürdigkeit, was er sowieso schon nicht hatte, verliert er komplett. Und hier muss wirklich die Entscheidung auch wirklich fallen, damals wie auch heute. Also entweder bin ich jetzt bereit, diesen Mummenschanz, diesen Quatsch hier noch weiter mitzumachen, oder ich steige hier halt aus. Und ich entscheide mich jedes Mal, und das ist auch Teil meines Fazits, jedes Mal, es ist hirnverbrannter Quatsch. Es ist einfach Blödsinn. Und ich habe viele Blödsinns- und Quatschfilme gesehen, die ich gerne schaue, also schaue ich jetzt diesen Film weiter. Aber dieser Film hat nichts mit dem Alien-Franchise zu tun, weil ansonsten habe ich hier keinen
Spaß mehr. Das ist eine Tatsache, ja.
Also da passiert eigentlich alles. Vor allen Dingen, wenn wir einmal da drin sind, ich will es mal sagen, also es ist ein wahnsinnig fantastisches, riesiges Set-Design, was die da aufgebaut haben, was sie da aufgefahren haben, wie das aussieht, wie das ausgeleuchtet ist. Diese Biowaffen da, die wie sie aussehen, wie so Mini-Särge, die da schon drin sind, das ist bedrohlich mit der Musik. Das ist wirklich ganz, 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 ganz toll. Da mit diesen Visuals, da kriegt er mich halt voll rein, aber so wie die ihr Mund aufmachen, muss ich einfach sagen, sterbt und schnell.
Genau. Ja, so geht's mir auch. Und dann hat man diese Pfadfindertruppe, die da durch die Gegend ackert und irgendwie die ganze Zeit nur Blödsinn verzapft und erzählt. Und an der Spitze eben auch eine Shaw und ein Holloway, wo die Chemie für mich persönlich so überhaupt gar nicht funktioniert, wie auch eigentlich zwischen fast allen anderen. Ich komme mit den Charakteren wahrscheinlich teilweise noch besser klar als ihr. Ich finde zum Beispiel den Captain, auch der ist Blödsinn, ne? Der ergibt überhaupt gar keinen Sinn an dieser Stelle, an dieser Position, an der der ist und mit der Attitude, die er da hat und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich finde den zumindest irgendwie witzig zuzugucken. Und so ist das bei ganz vielen Sachen in diesem Film. Ich finde das irgendwie witzig, mir das anzusehen und auch irgendwie kurzweilig. Aber ja, dann kommen solche Szenen wie mit dieser Schlange. Selten blöde Nummer. So, das Design ist cool, aber selten blöde Nummer. Mir tut auch dieser Moment, wo der Arm da durchknackt zum Beispiel, das tut mir richtig weh, oder wie auch dieses Viech in den Mund reingeht und so. Da funktioniert für mich der Horror tatsächlich sehr. Das ist ja schon eine Form von Body-Horror. Es ist für mich noch nicht die stärkste Body-Horror-Szene in diesem Film, aber das funktioniert für mich, das gruselt mich, das ekelt mich ja auch. So, aber ich bin dann auch froh, wenn die tot sind. Weil, also die sind einfach schlimm. Schlimme Charaktere, wie geschrieben von jemandem, der irgendwelche Viertklässler im Hinterkopf hatte und nicht irgendwelche ernstzunehmenden wissenschaftlichen Menschen. So ätzend. Aber kommen wir zu was Positivem. Ich habe den Body Horror gerade erwähnt. Kommen wir zur für mich vielleicht stärksten Szene dieses Filmes, nämlich die Operation. Ich finde hier Elizabeth Shaw, gespielt von der Nomi, wie wird sie gesprochen? Rapace. Genau. Ich finde sie ziemlich cool als Figur. Ich finde sie auch wirklich cool, was das Schauspiel angeht. Und ich finde diese Operationsszene, die tut richtig weh. Und das ist echter Horror, echte Bedrohung, echter Body-Horror. Basti, als du diese Szene damals gesehen hast, wenn du die Szene heute siehst, empfindest du das auch? Macht das in dir Horror? Löst das etwas aus? Und wenn ja, was?
Also im Kino war es wirklich echt, Alter, was passiert hier? Also das war wirklich krass. Das weiß ich noch, dieses Gefühl. Also das hat mich total fertig gemacht. Das war unglaublich. Und weil das so immersiv damals war, habe ich alles, was dann nach der Operation passiert, wenn sie wieder zusammengetackert ist, ausblenden können, weil ich halt immer noch so, Alter, ich wurde völlig geflecht. Jetzt schaue ich mit einem etwas rationaleren Blick darauf, denke so, Mädel, du hast gerade ein Ehen aus dir rausschneiden lassen, bist gerade ganz lieblos zusammengetackert worden, ja, da ist nichts verheilt und dann rennst du jetzt die ganze Zeit des Films noch weiter so rum. Das glaube ich dir nicht. Deswegen, die Operationsszene, ja, die ist halt wirklich echt stark. Die ist halt auch, also, ich weiß jetzt auch, wie sie sie gedreht haben. Die haben 4 Kameras gehabt und das ist ein One-Take. Haben das aus, bis auf die Effekte natürlich halt, aber ansonsten, alles, was du da siehst, ist so ein One-Take. Das ist wirklich intensiv und wir wissen, dass Ridley Scott sowas kann. Der kann das wirklich gut. So eine Slasher-Szene, so eine Gewalteruption, das kriegt der ganz gut hin. Da ist der ähnlich wie Guillermo del Toro, wenn der sowas drin hat, so eine Gewaltspitze, sehr effektiv. Und ich finde die Szene wirklich gut, also damals wie heute. Aber wie gesagt, so wie sie vorbei ist, habe ich einfach nur noch Fragezeichen über meinem Kopf.
Fred, versetz dich mal zurück in eine Zeit, als du den ersten Alien-Film gesehen hast. Egal, ob das ganz früher war oder ein bisschen später, als du ihn zum zweiten oder vielleicht dritten Mal gesehen hast. Versetz dich mal in diese Sichtung zurück, wie du damals diesen Space Jockey fandest und was vielleicht dein Gehirn zu dieser Zeit aus diesem Space Jockey gemacht hat, wie der aussieht mit diesem Rüssel, dieses Design mit diesem kanonartigen Ding, in dem der da drin sitzt, dieser massive Körper mit diesen coolen Rippen da drüber und allem drum und dran. Und jetzt guck diesen Film und sag mir mal, inwiefern das deine Erwartungen und Ideen erfüllt hat oder was es vielleicht sonst mit dir gemacht hat.
Gar nicht. Das ist, ich finde, diese Ingenieure an sich und Teile von dem, wie der Film das anschneidet, hätten vielleicht funktionieren können. Mir ging es bei Prometheus ähnlich wie bei Star Wars, tatsächlich bei der ersten Prequel-Trilogie. Da gibt's viele Sachen, die ich mag. Also das ist bei Prometheus wird's irgendwie immer weniger. Aber was ich gar nicht gebraucht hätte, ist mir zu erklären, dass die Jedi-Ritter irgendwelche Midi-Chlorianer in sich haben. das war, also alles andere, was in der Episode 1 bis 3 passiert, kann sehr interessant sein, aber dieses Jedi-Ritter-Ding hatte eben sowas, das war einfach was Märchenhaftes. Und das durfte auch so bleiben. Es hat heute ja auch schon einer von euch gesagt, das Mysterium, das hätte ruhig ein Mysterium bleiben können oder noch mit anderen Mysterien märchenhaft bleiben können. Und irgendwie habe ich das Gefühl, also während Star Wars das einfach nur entzaubert, aber irgendwie halbwegs schlüssig erklärt in den ersten Episoden, bekomme ich eine Entzauberung ohne Erklärung in dem Film irgendwie. Also ich verstehe es immer noch nicht, aber irgendwie ja, fühlt sich's komisch an, als wenn das da was weg ist. Was, ja. Irgendwas, wo man sowas Großes dahinter, irgendwelche Weltfahrer Nationen, Raumfahrer Nationen, irgendwas Uraltes, was vielleicht Millionen Jahre zurücklegt, irgendeine Zivilisation, die da war und wer weiß, was da alles passiert ist, gerade so mit diesem düsteren Design von Alien und dann jetzt irgendwie so, ja und, also ich weiß nicht mehr, aber irgendwie fühlt sich's nur noch glitschig an und ja.
Ja,
ist nicht so schön.
Es ist vielleicht so ein Knackpunkt dieses Films. Der stellt mir Fragen, die ich nie hören wollte und mir nie stellen wollte, und der beantwortet mir welche, deren Antwort ich nie wissen wollte. So. Und diese Entmystifizierung des Space Joggers nehme ich diesem Film und Ridley Scott tatsächlich richtig übel. Ich finde das schlimm, weil dieser Film Alien hat Generationen von Science-Fiction- und Horror-Fans begeistert und zu Ideen angeregt und zu Fantasien angeregt und wirklich tolle Dinge in den Köpfen der Menschen produziert. Und dieses Mysterium war in meinen Augen nie dafür gemacht, irgendwie gelüftet oder beantwortet zu werden. Niemals. Weil das ist ein Punkt, da kann man keinerlei Erwartung von egal wem irgendwie erfüllen. Was Ridley Scott auch offensichtlich gar nicht will. Aber warum beantwortet man eine Frage, die eigentlich keiner ernsthaft gestellt hat? Warum beantwortet man eine Frage, die auf dem Tisch eigentlich gar nichts verloren hat? Warum lässt man nicht dieser unglaublich tollen, mystischen, wahnsinnig geil designten Figur nicht einfach genau das, dieses Mysterium? Das hätte ewig so bestehen können und es wäre ewig großartig gewesen. Und Prometheus kann es für mich zum Glück, da Prometheus sich für mich nicht wie ein Film der Reihe anfühlt, zum Glück nicht kaputt machen. Aber dennoch gucke ich da drauf und denke mir, du Arsch, so, warum? Das hätte kein Mensch gebraucht. Das fügt der Story auch gar nichts großartig hinzu. Das ist nichts, was da sein müsste. Es ist einfach ein Entmystifizieren des eigenen Schaffens. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Basti, kannst du es nachvollziehen? Und geht es dir anders als Fred und mir? Hast du da andere Gedanken zu? Oder siehst du das genau in dieser selben Bahn?
Ich sehe es erstmal genau wie ihr beide zusammen. Ich doppel das sozusagen. Und ich weiß natürlich, warum die Szene drin ist, weil das ist der einzige wirklich echte Brückenschlag, also wirklich echte Brückenschlag zu dem Alien-Film ist. Weil, wenn wir ehrlich sind, das namensgebende Alien taucht ja hier eigentlich gar nicht auf. Ja. Erst am Ende ganz kurz in einer, wiederum aber auch einer anderen Version, also auch noch nicht mal das klassische Alien, so wie es gewohnt ist, also der Film will ja eigentlich eine andere Geschichte erzählen. Der will ja eigentlich die Prometheus-Geschichte erzählen. Und eigentlich müsste der Protagonist in dem Fall David sein. Und damit was aber sozusagen alles gerechtfertigt ist, damit man die Geldgeber bekommt, damit die zufriedenstellen kann, muss der Brückenschlag zu Ehen gemacht und hergestellt werden. Und dann hat man dieses Setpiece halt genommen. Und der hatte ja damals ein riesengroßes Studio, in Pinewood Studios hat er das ja gebaut, diesen Space Jockey, der das gedreht hat. Das war nur eine Perspektive und jetzt hat sich gedacht, los komm, das machen wir jetzt hier nochmal, bloß in wirklich groß, jetzt haben wir die Kohlen. Und wenn du das weißt, oder zumindest der Film macht ja auch gar keinen Hehl draus, dass dem das doch eigentlich alles wurscht ist, der will das zeigen und der will dir jetzt eine billige Erklärung dafür halt geben. Ich habe sie damals im Kino, habe ich sie hingenommen und habe mich überrumpeln und übertölpeln lassen. Aber mit jedem Mal mehr gucken, dachte ich so, das ist eigentlich ganz schöner Scheiß, aber, und das hast du gesagt, und das hast du wunderbar gesagt, Udo, und so geht's mir wirklich die ganze Zeit, ich gucke diesen Film wirklich losgelöst von der Ehenreihe. Ja. Das ist ganz merkwürdig, aber ich kann das komplett entkoppeln. Ja. Und der kann mir den Spaß gar nicht verderben. Weil für das wiederum, was er dann da macht, funktioniert es halt einfach. Ich, wie so ein, keine Ahnung, wie heißt der, Event Horizon oder was weiß ich halt, so ein, wo ganz viele andere Filme da auch zusammen geklaut werden und so fühlt sich das da irgendwie auch an. Und da bin ich bereit, das da mitzugehen. Aber auf gar keinen Fall in Verbindung mit dem Alien-Franchise wirklich, also mit der Alien-Reihe wirklich betrachten, nee, da hast du keinen Spaß.
Ja, ja, das sehe ich ganz genauso. Und dann haben wir halt auf der anderen Seite noch diese Androiden- und Schöpfungsstoryline und die nervt mich ganz gewaltig, beziehungsweise eigentlich interessiert sie mich einfach überhaupt nicht. So, also Ridley Scott hatte unglaublich viel Interesse daran, jetzt hier ein künstliches Lebewesen, also der Mensch als Schöpfer von der künstlichen Lebensform und die Konstrukteure, Ingenieure als Schöpfer von der menschlichen Lebensform. Alles Larifari mag ja schön sein, es macht für mich aber weder Sinn noch Spaß, noch Freude, noch irgendein Interesse. Es ist mir einfach fuck egal. Da will ich einfach sehen, wie die draufgehen, so, und wie dieser Planet vor die Hunde geht und wie dieses Raumschiff vor die Hunde geht. So, das liegt dann im Fokus meines Interesses. Aber dieses ganze blöde Blabla um diesen Schöpfungsblödsinn und Wieland, der da in seiner schlechten Maskerade irgendwelchen Krempel erzählt vom ewigen Leben und den Schöpfern und so weiter. Ehrlich gesagt, es macht mich fertig. So, Wieland macht mich fertig, David macht mich fertig, dieses ganze blöde Geseier macht mich fertig und dazu noch die wunderbare Klaviermusik. Ey, nee. Und ich wünschte wirklich zu dem Zeitpunkt, als dieser Konstrukteur David den Kopf abreißt, ich habe so sehr gewünscht, auch bei diesem Mal wieder, obwohl ich weiß, was passiert. Ich wünsche jedes Mal, David ist einfach hinüber. Und er ist es nicht. Verdammt nochmal.
Ich muss hier mal unbedingt was reinbringen, was ich wirklich gestern schon, hat sich das so langsam so aufgedreht. Eigentlich ist das wahrscheinlich auch im nächsten Jahr, könnte das eigentlich auch Gesprächsthema sein, aber ich will es mal reinbringen. Wie sieht's bei euch? Habt ihr Raumschiff Enterprise gesehen, also Next Generation?
Mhm. Ja, klar.
Es gibt eine Folge, The Measure of Man, also wem gehört Data?
Ah, die mit der Gerichtsverhandlung und so, ne? Ja, die ist großartig.
Genau, das ist wirklich Sternstunden wirklich der seriellen Unterhaltung. Voll. Und das ist wirklich eine der besten Star Trek Folgen überhaupt, die sich wirklich um dieses philosophische Thema, also die philosophische Fragen stellt zu einem wichtigen Thema, eben halt nicht nur wem Data gehört, sondern hat er ein eigenes Bewusstsein und was kann er, wem gehört er dann, in dem Fall die Frage, die sich da daraus gibt. Das ist eine so fantastische Folge mit dieser Gerichtsverhandlung und da werden Wortgefechte geführt, da gibt's keine Action, ja, und diese Folge, die ist so dicht wie voller Action. Und nichts, wirklich nichts davon, nicht mein Ansatz davon, nicht mal 2 Minuten aus dieser 45 Minuten langen Episode einer Star Trek Serie schafft es Ridley Scott in diesen Film einzubauen, für das, was er ja angeblich eigentlich erzählen wollte, nämlich die Geschichte um diesen Androiden. Und da muss ich wirklich echt sagen, meine Güte nochmal, da hat er voll reingeschissen.
Hat er.
Mich ärgert das, weil dann macht diese Figur halt wirklich überhaupt keinen Sinn. Und erst bei Covenant schließt sich dann so ein bisschen so dieser Kreis, aber da wird auch wahnsinnig viel wiederum kaputt gemacht, was hier aufgebaut wird. Aber da können wir dann gerne in einem Jahr drüber
sprechen. Das können wir, aber worüber wir dann trotzdem noch sprechen müssen, ist der gesamte finale Part dieses Films. So, wir haben einen finalen Part mit etwas Gewummer und Gekrache und Geaction, was alles ganz cool aussieht, so, was auch irgendwie Freude macht, so. Es ergibt auch da wieder nicht unbedingt Sinn. Auch da sind wieder die Dialoge ganz schön großer Mumpitz, wie zum Beispiel der Captain, der seine 2 Leute da noch zu den Rettungskapseln schicken will, die aber da bleiben wollen, weil der Captain ein so schlechter Pilot ist, aber eigentlich das dann nur mit 3 Knopfdrücken passiert und dann sollen alle die Hände heben, so. Okay, alles klar. Aber wir haben dann halt diese Abschlusspassage, wo der Konstrukteur von diesem Viech, was inzwischen verdammt groß wird, zerlegt wird. Fried, wie fandest du diese Szene? Und ich meine jetzt in Richtung Design, aber auch Impact. Wie fandest du diesen Kampf? Erzähl mal.
Ich kann es nicht ganz losgelöst vom Alien-Franchise gucken. Das macht aber für mich auch nichts. Bloß weil der Film scheiße ist, macht das die alten Filme nicht kaputt für mich. War dann schon immer schon überlegt, okay, was hat es jetzt damit zu tun? Ist es jetzt eine Weiterentwicklung, weil da kommt ja so vieles drin vor und ich war interessiert, aber gleichzeitig einfach nur so, aber also ich verstehe es nicht. Also irgendwie nett gemacht. Also sieht gut aus. Und ist dann auch okay. Ein bisschen spannend. Ich bin ermüdet, weil der Film nach, also dann, weil das ein langes Finale ist und noch was passiert. Und ich dachte so, also ich komme nicht auch da dran nicht und dachte, ah, noch nicht vorbei, okay. Ja, es ist, ich finde, also diese, ich fand es irgendwie einfach interessant, aber gleichzeitig belanglos. Also es hat mich nicht vom Hocker gehauen und habe immer so versucht, Parallelen zu ziehen. Es passiert jetzt ja alles vor, eigentlich vor den Alien-Filmen. Wo soll, was soll das jetzt? Warum ist das so? Was ist das? Und okay.
Und dann haben wir am Ende dieses neuartige Alien-Viech, was dann da auftaucht aus der Matsche des, genau, aus der Matsche des Ingenieurs. Und Basti, Frage an dich. Warum bringt dieses Alien dann Elizabeth Shaw nicht um?
Weil dieses Alien in dieser Escape-Pod-Box ist und David mit Elizabeth Shaw allerdings im Konstrukteurenraumschiff wiederum schon sind und schon wegfliegen. Und deswegen kann das das nicht umbringen.
Meinst du, dass das so lange dauert? Also okay, das wird uns zeitlich natürlich nicht gezeigt. Meinst du, das ist so ein zeitlicher Überlapp?
Ja, die sind schon weggeflogen vom Planeten, das sieht man ja. Und danach hast du sozusagen wie so ein After-Credit-Scene sozusagen dieses Ding, was noch auf dem Planeten noch da unten passiert, wo dann halt dieses Alien da halt rauskommt. Okay. Deswegen gibt es da keine direkte Verbindung. Aber was ich noch mal ganz kurz highlighten wollte, weil du das im Fred gefragt hast, gerade in diesem großen, aufgeblähten Schlussakt. Also im Kino hat mich das abstürzende Konstrukteurraumschiff schon ganz schön abgeholt. Das war schon ganz schön geil, auch mit dem Sounddesign. Also mich hat das wirklich echt abgeholt. Ja. Dass das natürlich total bescheuert ist, dass sie sich dann unter so einem kleinen, schmalen Stein versteckt und wirklich nicht erschlagen wird, das habe ich auch logisch nicht ganz verstanden. Und dass er dann auch gleich dann im Raumschiff ist, habe ich auch nicht verstanden. Aber hey, deswegen sind wir ja nicht hier. Aber,
und warum sie erstmal keine Luft mehr in diesem Ding hat oder nur noch für 30 Sekunden und nach drinnen flüchten muss, aber danach in der nächsten Szene schon wieder einfach mit ihrem Anzug draußen rumspaziert, wurde mir auch nicht ganz klar. Da mag es vielleicht auch irgendwie eine logische Erklärung für geben. Ich habe sie aber nicht gefunden.
So eine Art QI-Laden ist das, weißt du, im Akku. Ja. So kontaktloses Sauerstoffladen.
Ja, geil. Ah, und dann macht dieser Film zum Ende halt ein wahnsinnig großes Versprechen auf, so ein, okay, wir reisen jetzt in die Welt der Konstrukteure. Ja.
Spoiler nein.
Spoiler nein. Und ganz ehrlich, dieses Versprechen fand ich eigentlich erstmal cool. Das mag ich noch als Spoiler für das Gespräch in einem Jahr so dahinlegen. Aber Basti, wie fandest du die Entscheidung, dass Elizabeth Shaw den Typen wieder zusammenflicken will und den Kopf und die Einzelteile einsammelt, der sie vorher benutzt, verraten hat, mit dieser Alien-Kreatur im Körper da quasi im Endeffekt wie gefesselt hat, etc. pp. Wie fandest du diese Entscheidung?
Ja, ich habe es erstmal grundsätzlich überhaupt nicht verstanden. Also überhaupt nicht, aber offensichtlich scheint sie keine andere Wahl haben, um von diesem Planeten wegzukommen. Und ich muss das halt akzeptieren. Also das ist das Ding, also der Film gibt mir hier eigentlich gar keine Wahlmöglichkeit, außer dass ich diesen ganzen Quatsch halt akzeptieren muss. Oder ich mache halt den Film halt aus. Also deswegen.
Und wir haben es alle irgendwie geschafft, den Film fertig zu gucken, obwohl man eine verdammte Menge Quatsch akzeptieren muss. Das ist. Ich habe jetzt auch eine ganze Menge auf diesem Weg natürlich ausgelassen. Da passieren noch viele Gespräche und Action Pieces und auch zwischen Charlize Theron in ihrer Rolle und also ne als Tochter Wieland auch mit ihrem Vater und so weiter. Aber ich muss sagen, da gucke ich so drauf und denke mir, ja, die Action ist ganz cool. Ja, die Gespräche sind alle ziemlich bescheuert. Da habe ich gar nicht so viele Gedanken zu. Deshalb, ich bin da so sehr durchgeritten. Fred, hast du noch Gedanken zu diesem ganzen Verlauf des Films, bevor wir Richtung Fazit schlittern, wo du noch Sachen reinschmeißen magst? Highlight-Szenen, Charaktermomente, Action-Momente. Schmeiß mal um dich, ob du noch was hast.
Ich guck mal, so was mir einfällt, ist eigentlich zu viel ist das, was ich sagen möchte. Es ist zu viel von allem und außer die Optik macht nichts und halt die Action an sich ist gut inszeniert. Macht nichts so richtig Spaß. Ich kann niemanden folgen. Und also wo du jetzt auch gerade Gespräche sagtest und ja, oder warum die David da wieder zusammenschraubt, ist ich kann halt den einzelnen Leuten nicht folgen. Oder auch die Geburtsszene zum Beispiel, die natürlich großartig ist, aber ich hatte die als Charakter schon irgendwie nicht mehr so richtig ernst nehmen können. Also den Charakter von, es irgendwie schon zu alles zu sehr zusammengewürfelt. Ich schau gerade noch, ob mir es irgendwas einfällt. Nee, also mir ist bei diesem Mal schauen vor allem einfach aufgefallen, was mir einfach auf den Keks geht. Es war erstaunlich dominierend, wo ich dachte, oh nein, warum? Es sieht doch so schön aus, warum macht ihr das? Warum noch was?
Ja, da gehen wir im Fazit gleich nochmal näher drauf ein. Basti, hast du noch Dinge im Verlauf dieses Films? Action, Set Pieces, Charaktermomente, bla bla bla. Hast du da noch Punkte auf deiner Liste, wo du sagst, boah, das mag ich gerne highlighten?
Ja, also grundsätzlich, man könnte jetzt sagen, Kameraarbeit von Darius Wolski ist wirklich toll. Allerdings hat Pietro Scalia komplett kaputt geschnitten. Das kann ich nur so sagen. Oder Ridley Scott selber. Ich hätte manchmal gerne einfach viel längere Kameraeinstellungen gehabt. Vor allem, er macht ja auch immer Andeutungen, dass er eine Figur etabliert, mit der Kamera um sie rumfährt, nur um dann da rauszuschneiden und wieder in eine andere Kamera Rundumfahrt reinzuschneiden. Ich denke so, Alter, Mensch, jetzt lass doch einfach mal eine Einstellung einfach laufen. Ich will, dass das das organisch beobachten und ich werde hier ständig mit meinen Blicken irgendwo hingelenkt. Das ist mein Blick jetzt. Es gibt aber eine Szene, die mich jetzt und damals trotzdem jedes Mal wieder abholt, weil ich sie wirklich echt auch visuell gut finde, nämlich wenn die dann bei diesem Konstrukteur da sind und dann diese Sternkarte aufmachen und sich die Sternkarte angucken. Das sieht ziemlich geil aus in Verbindung mit der Musik und den Reaktionen von Michael Fassbender, muss ich wirklich sagen, starke Szene, mag ich wirklich sehr. Also die macht auch was mit mir, aber die sieht halt einfach nur gut aus, hat eine coole Stimmung, aber auch mir wird da auch inhaltlich schon ein bisschen was mitgegeben, eben halt, dass diese Konstrukteure sich überall verteilen in der Galaxie und sozusagen das eine Ziel als Erde jetzt noch da noch stehen bleibt, damit man weiß, ah, da wollen sie jetzt noch hin, das ist das letzte große Ziel, aber dann kommen, und das hast du auch schon mehrfach heute schon gesagt, automatisch wieder Fragezeichen auf, warum wollen die jetzt dahin? Hä? Wie? Ich denke, der Mensch ist von denen jetzt also stammt von denen halt ab. Warum wollen die jetzt dahin und das auslöschen? Wollen die Schöpfung wieder auslöschen? Aha, ist das jetzt ein Spoiler auf dann Covenant? Da hört's dann, also das sind dann so, der explodiert mein Kopf.
So, Fred, schlitter mal ins Fazit bitte.
Schlittern kann ich. Ich finde es spannend, wenn ich mich daran erinnere an diesen Film, wie ich im Kino gesehen habe, da ist bei mir hängen geblieben, dass ich den besser fand als alle anderen Leute, mit denen ich im Kino war. Die waren enttäuschter, fanden den wahrscheinlich mehr, wie ich ihn jetzt finde. Und ich glaube, beim ersten Mal schauen hat mich der Film schon noch überwältigt. Mich hat David noch mehr reingezogen, die ganzen Thematiken, also alles, was da passiert. Und es hat sich leider eben sehr reduziert jetzt. Und beim letzten Mal, jetzt schaut, wie ich ja schon oft gesagt habe, jetzt beim letzten Mal schauen heute. Ja, ich hatte gehofft, dass mich die Ästhetik wieder reinzieht, aber er hat mich echt teilweise richtig angenervt. Und da gibt's so viele Ebenen, das so viele Fragen aufwirft und eben nichts dazu beiträgt, mir das Alien-Universum dann wenigstens besser zu erklären, wenn es schon kaputt macht. Und dann eben das aber auf jeden Fall irgendwie an sich denkt, okay, bis den Film, den muss man rausnehmen aus der Lore, um damit das noch dass die Filme vorher Spaß machen darf und die halt nicht zur Erklärung dazu nehmen. Die einzige Person, wie gesagt, noch, die ich wirklich am Anfang spannend fand, ist halt David. Aber auch das läuft halt ins Leere mit wo geht das hin? Was soll das dann mit Wayland, was dazu kommt? Alle anderen spielen mehr oder weniger gut, kann man zuschauen, aber ich komme mit keinem Charakter mit. Es ist großer Humbug, leider. Und ich habe oft gedacht so, Mann, wie viel Geld da, ich weiß, habe gar nicht nachgeschaut, aber ich denke, da ist viel Geld reingeflossen und man hätte ein paar schöne Indie-Filme davon machen können mit guten Ideen.
Ja, genau so ist das. Danke, Fred. Ich danke dir für dein Fazit. Basti, schließ gerne an.
Es gibt eine Szene im Film, da haben die den abgetrennten Kopf von so einem Konstrukteur inklusive Helm, nehmen die mit aufs Raumschiff, schaffen es dann, diesen Helm abzumachen. Und dann ist dann dieser Kopf da und da kommen rechts und links so ein paar Metalldinger rein und dann wird irgendwas mit irgendeinem Device irgendetwas draufgegeben, weswegen sich dann das Gesicht nochmal ein bisschen zuckt und so. Und im Audiokommentar sagt Ridley Scott dazu, es ist egal, was dieses Device macht, Hauptsache irgendjemand sagt irgendeine Zahl mit irgendeiner Stärke und dann regelt man das dann halt runter. Das werden die Leute schon verstehen. Das war sein Kommentar zu der Szene. Und ich finde, diese Aussage ist der Film in a nutshell. Ja, wirklich in a nutshell. Der gibt einen Scheiß, wirklich einen Scheiß, wirklich auf weder auf Charakterentwicklung oder allgemein Charaktertiefe. Das ist dem egal. Die haben hier eine Funktion. Die müssen diesen wirklich billig zusammengeschusterten Plot irgendwie vorantreiben. Aber viel wichtiger ist es ihm, eine Welt irgendwie zu zeigen. Aber er will sie noch nicht mehr erklären, die Welt, weil die Welt auch gar keinen Sinn ergibt, sondern, ey, guck mal, was wir gebaut haben. Der hat wirklich erzählt von diesen Panzern, von denen ich vorhin schon erzählt habe. Dann, wie groß die Hallen sind, wie viel Mühe sich gegeben haben. Und ja, ganz ehrlich, dieser Film ist wirklich vom Look und Feel, also gerade auf diesem Planeten dort in diesem Konstrukteurraum, fantastisch. Also wirklich wahnsinnig fantastisch. Liebe ich. Und in Verbindung mit diesem tollen Score, muss man wirklich so sagen, ganz stark. Also das ist so, warum ich diesen Film wirklich so mag. Aber wenn ich dann wirklich drüber nachdenke und das vergleiche, und wir sind ja nur hier ein, gerade so unsere Geburtstagsrunde, es geht halt auch um Alien, wenn ich das wirklich direkt vergleiche, denke ich so, nee, das kann echt nur scheitern. Deswegen kann ich nur sagen, bei Letterboxd hat er immer noch 3,5 Sterne und ein Herz und das liegt einfach daran, ich gucke das einfach losgelöst von diesem Alien-Franchise, das ist ein hirnverbrannter Quatsch, ähnlich wie viele Godzilla-Filme aus den 70er Jahren hirnverbrannter Quatsch sind. Ich hatte auch mit Gurke, mit diesem Vampir
aus dem All,
Aliens aus dem All, hatte ich auch wahnsinnig viel Spaß halt einfach. Und auf genau diesem gleichen Bananen Quatschniveau befindet sich dieser Film. Und dafür habe ich halt einen Sweet Spot. Das ist sozusagen die andere Seite. Und deswegen kann ich wirklich sagen, hat mir irgendwie Spaß gemacht, obwohl ich beim Gespräch jetzt, und das habt ihr auch alle gehört, schon eher dazu tendiere, also bloß nicht hinterfragen, auf gar keinen Fall hinterfragen und bloß nicht ernst nehmen. Auf keinen Fall. Aber ansonsten unterhaltsames Ding und es führt uns ganz, 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 ganz dicht zu Alien Covenant in einem Jahr.
Ja, danke, danke, danke. Da freue ich mich riesig drauf, wie auch alle anderen da draußen. So, da brauche ich ja gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu sagen. Ich kann nur sagen, ich mochte den damals im Kino. Ich glaube, mir ging das auch so wie dir, Fred, dass ich den sogar lieber mochte als die Leute, die mich begleitet haben. Und das hat über all die Jahre immer, immer, immer weiter nachgelassen. Und ja, auch ich kann den immer noch genießen. Auch bei mir hat er jetzt immer noch 6 Sterne, kein Herz mehr, okay. 6 Sterne, 6 Punkte, also 3 Sterne bei Letterboxd. Und ich kann den auf so einer Popcorn-artigen Trash-Film-Ebene kann ich den durchaus echt genießen. Aber sobald ich den Kopf auch nur ansatzweise einschalte, sehe ich, was für eine unfassbare Gülle das hier ist. Das ist wirklich einfach schlecht. Es haut mir Sachen um die Ohren, die ich alle gar nicht wissen will. Es gibt mir Schöpfungsgeschichten ABC, wo Ridley Scott alles unter den Begriff Schöpfungsgeschichte drunter gekritzelt hat, was ihm irgendwie eingefallen ist. Und das hat er alles in diesen Film reingeworfen. Und es ergibt überhaupt keinen Sinn. Die Konstrukteure ergeben keinen Sinn. Die schwarze Flüssigkeit. Holy shit, ey. Also eigentlich ein total geiles Designkonzept so, ne? Die Designs funktionieren manchmal. Aber inhaltlich ist das unglaublich leer. Unfassbar doof. Genau wie diese Möchtegern-Wissenschaftler-Pfadfindergruppe. Und eieieiei. Also, alles schon erwähnt. Ich muss wirklich sagen, Prometheus ist so ein Ding losgelöst als Popcorn-Film. Witzig. Witzig, unterhaltsam, dämlich, sollte man am besten irgendwie an einem launigen Abend gucken, wo man einfach richtig blöden Quatsch sehen will. Und dann passt der richtig gut, weil gut aussehen tut er an vielen Stellen. Und wie du gesagt hast, Basti, der klingt ganz fantastisch. Die Musik ist ganz wunderbar und das trägt mich auch viel durch den Film, genauso wie so die ein oder andere Figur, wie Idris Elba, der hier auftaucht, oder auch Charlize Theron, die ich ja sehr gerne sehe, auch wenn auch in ihrer Figur ganz viel keinen Sinn ergibt. Ich finde auch Elizabeth Shaw als Figur irgendwie noch ansatzweise interessant, auch wenn ich sie gerade Richtung Ende hin einfach nur unglaublich dämlich finde. Aber schlussendlich bleibt ein Satz, den ich hier auf meinem, oder es sind zwei Sätze, die ich hier auf meinem Notizzettel habe, unterm Strich stehen. Der Film beantwortet Fragen, die ich nie stellen wollte, und er stellt neue, die ich nie hören wollte. So. Und das steht da nun mal, und dann kommt dieses vernichtende Covenant halt hinterher, was aus diesem ganzen Käse einfach noch schlimmeren Käse macht. So. Und da kommen wir dann in einem anderen Gespräch zu. Ich glaube, wir machen den Sack an dieser Stelle erstmal zu und hoffentlich nicht mit dieser klassischen Klaviermusik, die am Ende dieses Films kommt, die mich ganz abgrundtief nervt, sondern mit einem Ausblick auf kommende Folgen, Basti.
Super. Erstmal vielen Dank für die Moderation. Jetzt noch zum Schluss, dass du uns hier über die Ziellinie gebracht hast. Und dass wir heute auch mal chronologisch durchgegangen sind, bietet sich ja an. Also gerade wenn wir schon so ein Jubiläum feiern, kann man das gerne machen. Finde ich toll. Ja, der Udo und ich, wir werden uns einen Film mit Kakerlaken anschauen.
The Nest aus dem Jahre 1987 von Terence H. Winkless.
So sieht es mal aus. Also es geht auf jeden Fall wieder in, ich würde mal sagen, schon klamaukige Richtung.
Ja, aber sinnvoller als heute und auch definitiv mit tieferen und bemerkenswerteren Charakteren und, egal, ihr werdet es ja hören.
Den Rest werdet ihr dann im weiteren Verlauf dann noch mitbekommen, was dann noch so an Film kommt. Der Sommer steht wieder ins Haus. Ich habe ein kleines Gastspiel bei dem Kollegen von Antenne Traumstadt, denn da darf ich nämlich erneut über die reitenden Leichen sprechen. Und in dem Fall sind es die blubbernden Leichen, nämlich das Geisterschiff der schwimmenden Leichen.
Gut, dass die sich direkt den Qualitätsfilm rausfischen.
Ganz genau. Und hier noch ein kleiner Shoutout noch an unsere lieben Kollegen von den Abspannguckern. Die haben nämlich tatsächlich auch eine Geburtstagsfolge rausgehauen und haben einfach ein bisschen State of the Art gemacht. Geht da mal rüber. Ich war ja auch sehr oft drüben beim René Hoffmann. Ja, genau. Macht das einfach mal. Und ich glaube, das war's erstmal von meiner Seite aus.
Happy Birthday to us. Und ich freue mich sehr auf das vernichtende Gespräch in einem Jahr. Dafür werde ich mir ein paar ganz besondere Dinge ausdenken. Und irgendwie muss da was ganz, ganz, ganz Wunderbares rein, um diesen Film wettzumachen, den wir dann besprechen müssen.
Da kann ich gleich sagen, werde ich mich revanchieren und werde ich die Moderation machen, damit ich dir genügend Raum zum Platzen lassen kann.
Da kriegt ihr so, ich fange direkt mit dem Fazit an und mache dann so einen dreistündigen Hassmonolog, irgendwie sowas, ja. Ich freue mich. Hey, ganz herzlichen Dank euch für das wunderbare Gespräch. Ganz, ganz lieben Dank an alle da draußen fürs Zuhören und fürs Einschalten, fürs Dabeibleiben. Und bei mir bleibt nur noch zu sagen, Happy Birthday to us und auf das nächste Jahr.
Vielen lieben Dank fürs Gespräch. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Es war schön. Und ihr da draußen, danke fürs Einschalten. Ebenso. Für die Treue.
Adios.
Ahoi. Ciao.